Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen und miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
Und das ist unsere nächste Folge.
Die sind ja nicht kacke, aber die sind auch nicht geil.
Du bist jetzt drauf, ne?
Ja, das ist so deutsch.
I said what I said.
Okay, wir beginnen jetzt. Wir haben das zweite Mal einen Gast bei uns, also der logischerweise dann schon mal bei uns war, und zwar vor 4 Jahren. Vor uns sitzt Marvin Dickmenken. Hallo.
Hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Wir freuen uns. Marvin arbeitet mittlerweile bei Hot Mess Tattoo. Gehört dir Hot Mess Tattoo?
Zu einem Drittel, ja.
Wem gehört der Rest?
Also meine beiden guten Freundinnen und Kolleginnen Lisa. Also Lisa und Malika.
Lisas Name bei Insta ist nochmal
100 Miles Black. Black. Und Malika heißt Malika. Ja. Malika Specht. Mhm. Und
das ist ganz neu jetzt, ne?
Ja, das gibt's seit Juli. Oder Juni, I don't know. Ich vergesse es. Juni oder Juli.
Ich habe letztens noch Videos gesehen vom Einrichten und Malern. Also so lange kann's
nicht. Ja, das ist im Sommer auf jeden Fall. Ne? Juni, Juli. Es war kurz vor der Mannheim Convention. Also Juni, ja.
Und wo ist es?
In Münster, ja.
Da warst du auch vorher schon.
Genau, ich war, ich bin letztes Jahr wieder zurück nach Münster gezogen, weil ich früher schon dort ein paar Jahre gelebt habe. Mhm. Und vielleicht soll ich das chronologisch erzählen,
ja, oder
sonst macht es irgendwie keinen Sinn.
Mach das, wenn du noch weißt, wo wir vor 4 Jahren standen.
Also vor 4 Jahren, da hatte sich schon so ein krasser Umbruch irgendwie angebahnt. Mhm. Und da hatte ich dann das Studio verlassen. Es ist so auseinandergegangen in Bielefeld. Und dann.
Halunken meinst du?
Genau, ja. Und dann. Habe ich eine Zeit lang zu Hause tätowiert. Das hatte sich irgendwie angeboten, weil ich eine sehr zentrale Wohnung am Bahnhof hatte mit so einem Büroraum, wo so gegenüber ein Gästebad gewesen ist.
Ja, geil.
Und es war so voll die gute Gelegenheit, so weil ich irgendwie, das war halt auch so mitten in einer Pandemie und es war so, ja, fuck, das ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt, um irgendwie gerade einen Job zu suchen oder sowas. Dann habe ich das, glaube ich, so ein halbes Jahr gemacht.
War das schön?
Am Ende, nee. Also ich würde es auf gar keinen Fall nochmal machen. Es war für den Moment, war es vollkommen, es war gut in dem Moment, weil es recht unaufwendig gewesen ist. So. Und es war natürlich auch finanziell wesentlich besser, als irgendwo eine Miete zu bezahlen. Mhm. Und dadurch, dass das räumlich quasi so aufgebaut war, dass der Arbeitsraum quasi so am Anfang der Wohnung war, die Leute mussten halt nicht in meine Wohnung so richtig rein. Dann habe ich das noch mit so einem Vorhang irgendwie so abgetrennt. Und es gab dann schon noch irgendwie so, das war so ein bisschen getrennt voneinander. Mhm. Und die Leute fanden es mega geil. Das Feedback habe ich halt die ganze Zeit bekommen. Und ich hatte damals auch noch meine beiden Katzen, die waren natürlich auch immer so gerne gesehen dann bei den Leuten. Also wenn man mal aus dem Raum rausging, aufs Klo oder sowas, dann waren die immer so voll am Start und das fanden die Leute natürlich auch irgendwie geil. Und habe ich dann aber recht schnell gemerkt, das ist es so gar nicht. Also die Art so zu arbeiten, weil ich bin so richtig vereinsamt einfach. Ich habe so teilweise so 3 Tage die Wohnung nicht verlassen, weil das nicht sein muss.
Muss man ja
so.
Nicht mehr.
Ja. Und im Kundenkontakt war es halt schon, also der war schon irgendwie, das war schon schön so, weil es halt so instant so eine super intime Stimmung gewesen ist. Und ich auch das meiste, was ich tätowiere, ist schon auf Stammkundschaft mittlerweile. Und dann kannte man sich irgendwie auch schon, dann war das nicht so super weird. Und ich habe auf jeden Fall so ein... Ja, doch, es ist schon so ein Problem für mich gewesen, so das war halt eine super krasse Verantwortung irgendwie, ne? Krassere als sonst. So, weil ich meine, ich habe das, sonst ist es bei mir auch schon so ausgeprägt, dass ich, und ich glaube, das ist jetzt auch nicht unüblich in dem Bereich, dass es so, Leute kommen halt in den Laden und ich fühle mich natürlich hundertprozentig verantwortlich für das Wohlergehen der Person und es soll halt alles gut sein, alles irgendwie ne, da und was auch immer. Mhm. Und das hat sich da nochmal irgendwie so sehr, das ist da nochmal so viel deutlicher geworden, so, weil ne, die Trennung von meinem Privatleben quasi so nicht so richtig stattgefunden hat.
Ja. Mhm.
Und dann war das so, okay, jetzt kommen die Leute zu mir nach Hause. Das heißt, hier muss immer alles top aussehen und ich habe auch das Gefühl, dieser Spagat zwischen dieser Tätowiererrolle, in der ich bin, wenn ich arbeite, und meiner Privatperson quasi, das war noch schwieriger, überhaupt irgendwie ja das so hinzubekommen. Und weil ich brauche auf jeden Fall im Regelfall so eine Distanz dazwischen.
Mhm.
Und naja, das war alles ein bisschen schwierig und dann habe ich nach, ich glaube, ein halbes Jahr oder sowas habe ich das gemacht und dann habe ich meine gute Freundin und Kollegin Olga, also damals noch eine fremde Person für mich, mhm, kennengelernt. Und sie hatte halt einen kleinen, oder hat immer noch einen kleinen Shop in Bielefeld und ja, hatte schon immer mal irgendwie so jemanden gesucht, der dann da mal vielleicht so ein bisschen mitarbeitet und sowas. Und das hat dann halt alles super gepasst, wir haben uns super verstanden. Und dann bin ich auch, ich glaube, also ich hatte irgendwie so eine Hausparty bei mir veranstaltet und da war sie dann auch da. Und dann haben wir darüber gesprochen und ich glaube, so eine Woche später habe ich da schon angefangen oder, mhm, sowas. Und das hat so instant mega geil gematcht. Und da war ich dann, boah, anderthalb, zwei Jahre, vielleicht, ich bin da, das verschwimmt sehr schnell bei mir. Also es wird so ungefähr um diesen Dreh gewesen sein.
Das war Privatstudio?
Nee, das war schon ein richtiger Shop, mhm, so recht zentral in Bielefeld. Aber es war jetzt, man hat von außen nicht erkannt, dass es ein Tattoo-Shop ist. Ne? Olga, ah, ja, hat da so ein, ich sag mal, so einen anderen Approach irgendwie ans Tätowieren. Also es ist halt, sie hat halt eher so einen künstlerischen Background und steht jetzt nicht so auf so diesen klassischen Look von einem Laden. So, das war alles, ist alles sehr schlicht und so, ne, so schlicht geschmackvoll eingerichtet.
Mhm.
Und da habe ich mich dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen angepasst. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt war ich auch so ein bisschen over it. Also ich hatte im Laden davor das komplette Gegenteil, ne? Das war so, die Wände waren halt voll geklatscht mit Flash und allem Möglichen und ich habe halt auch mittlerweile so viel Prints und Originale, da kann ich so zwei, drei Läden, glaube ich, mit vollhängen. Und dann war das so, okay, wie mache ich das denn jetzt? Wer bin ich denn jetzt eigentlich in diesem Setting?
Mhm.
So. Und habe dann so einen Kompromiss irgendwo gefunden. Ne? Ich habe dann so meine Lieblingsbilder irgendwie aufgehangen und ja, und dann dachte ich erst so, das ist so mein Turn gerade. Das war es dann auch für eine gewisse Zeit, aber ich habe dann auch wieder recht schnell gemerkt, mir fehlt da so diese Shop-Life. Ne? Ich hatte ich vorher gar nicht, war mir das gar nicht so bewusst. Mhm. Aber das ist für mich irgendwie so voll die wichtige Komponente, mit Leuten irgendwie, also mit mehreren Leuten im besten Falle so zusammenzuarbeiten und sich so auszutauschen. Und ich meine, ich habe mich mit Olga auch sehr viel ausgetauscht, aber es war halt viel, also es war nicht besonders oft über so spezifische Tattoo-Themen,
mhm,
sondern wir waren einfach dann irgendwann super gut befreundet und haben halt über alles mögliche. Also das ist natürlich auch mega schön. So, und aber mir hat dann quasi so ein bisschen dieser Tattoo Nerd-Talk, das habe ich dann schon wohl vermisst auch manchmal. Also auch
da
so
dachtest du zu Halunken-Zeiten, dass du genau das nicht vermissen wirst?
Da war mir das, da habe ich gar nicht so viel an sowas gedacht, weil das war halt immer präsent, das war da und als es dann weg war, habe ich erst gemerkt so, ah ja, das scheint auch so mein mhm, Ding zu sein, in so einem Umfeld irgendwie zu arbeiten, wo viel passiert.
Ja.
Und weil so eigentlich ist mein Selbstverständnis immer so gewesen, so, nee, ich habe das schon gerne, wenn es ruhig ist und ich so zurückgezogen auch ein bisschen arbeiten kann. Das mag ich auch durchaus, mal. Aber das hängt auch, glaube ich, so ein bisschen mit dieser Rolle zusammen, in der ich dann auch bin als Tätowierer. Und so völlig alleine zu sein und den Kunden oder die Kundin dann so aufzufangen und so an die Hand zu nehmen, das fühlte sich dann nach einer noch viel krasseren Verantwortung an, weil ich das jetzt alleine machen muss.
Ja.
Und es ist, und wenn ich quasi in einem Shop bin, wo mehrere Menschen arbeiten, da verfliegt dieses Gefühl.
Ah,
weil es breitet sich so ein bisschen aus, also diese,
es
also
verteilt es ist, sich genau, auf es andere ist so, Auto irgendwie.
Ne, genau, es ist so, es sind einfach viele Leute da und manche labern, manche nicht. Und dann habe ich halt auch, also ich meine, das kennen wahrscheinlich viele Leute aus so Klasse, also aus so vielen sozialen Situationen, so, ne, wenn man so zu zweit ist, dann kommt halt dieser Druck irgendwie, dieses, oder ich kenne das nur als so ein, okay, ich muss jetzt auch irgendwie ein guter Gesprächspartner sein und so available die ganze Zeit und sowas. Und ich finde, wenn so mehrere Leute aufeinander rumhängen, dann ebbt das irgendwie so ab. Und das brauche ich so im Arbeitskontext. Hab aber auch gleichzeitig gemerkt, dass ich bekomme das auch gut hin, wenn das nicht so ist. Aber es ist halt sehr anstrengend.
Ja.
Also ich fühle mich dann nach so einem Tag, wo ich irgendwie zwei Termine vielleicht hatte und auch irgendwie Gespräche dann geführt habe mit meiner Kundschaft, da bin ich schon sehr leer am Ende. Das ist super anstrengend. Also es ist also ich bin auch immer so schon auch erfüllt davon, weil das halt die meiste Zeit sind es halt auch einfach super schöne, spannende Begegnungen. Aber das fordert einfach wahnsinnig viel. Und deswegen bevorzuge ich da dann halt doch eher so dieses klassische, es ist eher so ein Hybrid, ne? Also ich mag das, wenn das, also unser Laden zum Beispiel jetzt, oder nee, dann mache ich jetzt einen Sprung, das mache ich erst später.
gut, dass du den roten Faden beibehältst.
jetzt habe ich den Faden voll auf. Egal. Ja. Lirum Larum, dann habe ich bei Olga gearbeitet.
Du hast einen eigenen Raum bei Olga gehabt?
Genau, wir hatten auch so eigene Räume. So, ne? Das war halt dann auch nochmal dadurch so ein bisschen getrennt.
Also eigentlich immer noch wie bei dir zu Hause,
ja,
noch
genau,
eine sehr intime, verantwortungsvolle sozusagen allein.
Genau.
In der konntest du dich bei Olga zurückziehen? Und
nee.
Den, auch nicht, ne?
Das gab es nämlich auch nicht. Und das ist für mich nämlich auch nochmal so ein ganz springender Punkt. Ich brauche auf jeden Fall so einen Rückzugsraum. Und das habe ich dann auch erst gemerkt. So, ne? Also wenn ich in einem Laden bin, wo es halt sowas nicht gibt, dann bin ich die ganze Zeit so, ich bin angespannt. Weil ich weiß, ey, ich brauche gleich irgendwann so einen Raum für mich, ich brauche so Abstand, ich brauche ein bisschen Ruhe. Wo kriege ich das denn jetzt? Okay, dann gehe ich halt raus und rauche drei Kippen oder sowas. Und aber das ist ja auch keine Erholung dann. Das ist dann einfach nur so eine Flucht. Und ja, das waren dann so die Umstände, die mich da auch so ein bisschen unglücklich haben werden lassen. Und gleichzeitig hatte ich so privat, war halt auch so das, also es war halt so eine sehr, sehr krasse Phase für mich die letzten 2, 3, ja, also eigentlich schon länger auch so. Ich sage jetzt mal so 3, 4 Jahre. Ist super viel passiert halt einfach. Da waren wahnsinnig viele Themen offen. Kann ich bestimmt auch nochmal drauf eingehen, irgendwie im Laufe
des Gesprächs. Das habe ich
auch. Sehr gut. wie fasse ich das zusammen? Ich hatte auf jeden Fall das große Bedürfnis, aus Bielefeld wegzugehen. Ich hatte dann 6 bis 7 Jahre, glaube ich, waren es dann schon zu dem Zeitpunkt. Und weil ich mit meiner Arbeitssituation einfach sehr unzufrieden gewesen bin und ich mich in Bielefeld auch wirklich nie besonders zu Hause gefühlt habe. Ja, also ich habe da zwar schon eine große Bubble an Leuten, die mir sehr, sehr wichtig sind und auch so meine Bands, in denen ich irgendwie dann mal mehr und weniger aktiv bin. Also da spielt sich mein Sozialleben, spielt sich eigentlich größtenteils da ab. Und das hat mich auch die ganzen Jahre so da gehalten. Und das hat, dann habe ich aber gemerkt, so, boah, ja, das bringt mir auch nichts, wenn ich irgendwie auf in diesem einen Bereich halt trotzdem irgendwie so unglücklich bin. Und dann, ja, dann nach so einem Hin und Her ist am Ende, war es dann halt, war die Entscheidung, okay, ich gehe nach Münster mit meiner damaligen Partnerin, haben wir das zusammen entschieden und das haben wir dann gemacht und dann war die Aussicht quasi, dass ich bei Lisa, mit der ich ja jetzt den Laden zusammen aufgemacht habe, sie hatte zu dem Zeitpunkt noch einen anderen Shop in Münster mit einem damaligen Freund und da habe ich dann angefangen und das ging dann vielleicht ein Jahr, nee, noch nicht mal, sag mal ein Dreivierteljahr, bis das dann auch so richtig in eine Grütze gefahren ist irgendwie. ne, weil da haben sich dann auch so, da, ja, das ist auch schwierig zusammenzufassen. Es gab auf jeden Fall, es hat halt nicht funktioniert.
Ja.
Es hat nicht funktioniert, so auf menschlicher Ebene an so, in so ein paar Bereichen. Und dann war irgendwann klar, okay, der Laden löst sich hier jetzt auf. Und wir waren insgesamt zu fünft. Und vier von uns, also da waren Lisa und Malika mit dabei und halt noch ein weiterer Kollege, Erik. Wir wollten gerne weiter zusammenarbeiten. Und haben dann angefangen, nach Läden zu schauen in Münster, weil das war ja für uns die einzige Option, wie wir das umsetzen konnten. Und dann hat sich nochmal recht schnell rausgestellt, dass Lisa, Malika und ich so ein bisschen andere Vorstellungen haben von, also wie wir einen Laden gestalten wollen, als Erik das hatte. Und dann haben wir uns da auch nochmal quasi so auseinander
dividiert,
genau.
Was heißt gestalten? Also, ja, also einrichtungstechnisch oder?
Ja, so auf ja, ja, das auf jeden Fall mit Sicherheit auch. Aber wir wollten gerne da möglichst viel Freiraum und so eine Grundentspannung irgendwie so haben und flexibel sein, so dass man halt auch immer wegfahren kann und dann ist irgendwie
also vom Setting eher,
ja,
sozusagen jetzt.
Und Erik war da eher so ja, der wollte mehr Verantwortung an der Stelle irgendwie übernehmen und das wäre für uns dann wieder so ein Ungleichgewicht gewesen und wir wollten das nämlich, also für uns war wichtig, dass wir das halt kollektiv alle auf Augenhöhe irgendwie umsetzen. Und da hat sich dann irgendwann so rausgestellt, okay, ich glaube, das matcht nicht so ganz. Das haben wir dann auch quasi, ne, irgendwann mal auf den Tisch gebracht, das Thema, und dann stellte sich heraus, dass er das auch ähnlich empfindet. Und dann war das eigentlich voll die gute Situation und dann konnten wir
voll erwachsen
gelöst. Totaler Freundschaft, die das so auseinander gehen lassen und sind jetzt auch nach wie vor gut befreundet weiterhin so. Und dann haben wir nach so ein paar Stationen dann halt unseren jetzigen Laden gefunden, der so ein bisschen zurückgezogener ja, gelegen ist in Münster, in so einem Wohnviertel einfach, in so einer Straße. Also da läuft man nicht mal einfach so dran vorbei. Es ist jetzt nicht so völlig so am Arsch der Heide. Aber
so mehr Familienhäuser?
Ja,
oder?
Genau. Ja, ja, ne? Also okay. Es ist so ein bisschen auch so eine etwas schickere Gegend. Wir sind da auch im wohlhabenden Mauritzviertel in Münster.
Was war denn da vorher drin?
Da war vorher so ein Designbüro drin.
Ja.
Sagt ja auch mal so ein bisschen was aus, was das für eine Art Laden ist, was vorher drin war.
Und davor war mal eine Bäckerei da drin.
Ah ja.
Ja, das heißt, es ist halt auch, hatte auch so eine ganz gute Lage innerhalb dieser Straße, ist so gut erreichbar. Es ist halt auch ein schönes Lokal einfach mit so einer runden Fensterfront so ein bisschen.
Ah, schön.
Und es ist halt echt, also der ist schon auch klein, der Laden, ne? Also zu dritt passen wir halt super rein und halt noch so einen Gästeplatz, den man so bei Bedarf aufbauen kann. Und ja, und das haben wir dann, weiß ich nicht, so irgendwie im April, Mai oder sowas, den Laden gefunden und das dann auch irgendwie bekommen. Und dann haben wir echt nicht lange gebraucht, um uns da einzurichten. Also das haben wir, ich glaube, wir haben an einem Wochenende irgendwie alles gestrichen und dann noch so ein paar Tage alles eingeräumt und so weiter. Und dann habe ich da schon die Woche darauf da gearbeitet. Und das ist in einer sehr kurzen Fassung quasi das also ja, so meine Arbeitssituation, wie die sich entwickelt hat.
Und wie ist er jetzt eingerichtet? Ist er jetzt clean? Genau,
sehr, sehr schön.
Keine Flashes an der Wand?
Doch, also es ist, ich sag mal so, wir haben da das Glück, dass wir so sehr on the same page sind.
Ja.
Und Lisa und Malika haben halt auch so den Megaplan von so Interior-Kram und was da irgendwie gut funktioniert und aufeinander abgestimmt ist und so weiter. Das habe ich halt nicht so ausgeprägt.
Mhm.
Und deswegen gebe ich das auch ganz gerne mal so in diese Richtung ab. Das ist aber auch so kommuniziert. Und ich hänge halt so die Wände voll mit meinen Klamotten so.
Mhm.
Also nicht nur, also natürlich haben die beiden auch ihren Stuff so da aufgehangen, aber ich hänge jetzt so nach und nach da alles irgendwie zu. Und aber das ist auch alles immer in so einem Abspracheprozess und ja, das sind dann halt so die Kompromisse, die wir jetzt schon da bemerken, die halt auch wichtig sind.
Mhm.
Also es ist, ich glaube, der Vorteil bei uns ist auch, dass wir uns eben, wie gesagt, sehr gut kennen und auch so wirklich so schon sehr ähnlich so gewired sind.
Mhm.
Und uns das super wichtig ist, dass Sachen einfach kommuniziert werden.
Ja.
Und also tendenziell wahrscheinlich sogar so ein bisschen too much. Also ist nicht so, dass ich das jetzt gerade so empfinde, aber ich glaube, wenn das so eine Schieflage gäbe, dann wäre es wahrscheinlich so etwas in so eine Richtung von so überanalysierend, alles so auseinanderdröseln.
Ja.
Aber auch da, also es ist für mich aktuell eine super Harmonie einfach.
Mhm.
Und ich meine, klar, wir sind auch noch so ein bisschen in der Honeymoon-Phase und es wird mit Sicherheit auch mal irgendeinen Stress geben, so, aber ey, ist halt auch normal, ne? Wo gibt's das halt nicht? Und Stress habe ich dann auch lieber mit den beiden als mit irgendwem anders, so,
ja.
Ne? Weil ich weiß, dass das immer auf, also dass es immer diese gemeinsame Basis irgendwie gibt.
Wie habt ihr da eine Struktur? Sprecht ihr sofort an oder wie, weil du meintest, überkommunizieren oder wie läuft das ab, so eine, wenn ein Problem ist?
Teamsitzungen?
Pläne?
Also noch nicht. das ist, also weil wir halt auch eh in einem engen Kontakt immer sind und uns viel austauschen, auch so außerhalb der Arbeit, gab es bis jetzt zumindest noch so gar nicht das Bedürfnis, zumindest bei mir auf jeden Fall nicht, aber so wie ich das bei den anderen beiden sehe und erlebe, halt auch nicht, weil wenn irgendwas ist, dann wird es halt sofort einfach angesprochen.
Ja.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so perspektivisch auch mal Sinn macht, dass man da, was weiß ich, vielleicht mal alle paar Wochen irgendwie so ein kleines Meeting hat oder so, aber das bis jetzt ist es, also sowas machen wir halt auch einfach zwischendurch, wir reden dann einfach darüber. Ne? Also es braucht zumindest aktuell noch nicht diesen Rahmen. Und ich glaube, wir lassen das schon so vom Gefühl her auf uns gerade so zukommen. Und ich glaube, wir müssen da auch, zumindest Malika und ich, weil das ist unser erster eigener Laden.
Mhm.
Lisa hat ja schon diese Erfahrung.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir jetzt einfach auch mal unsere Rolle irgendwie erstmal langfristig finden.
Mhm.
Hast du ein Beispiel, was waren das jetzt Konflikte? Ich kann mir das noch nicht vorstellen. Geht es um, wie viele Bilder du aufhängst? Geht es
ja,
um finanzielle
genau.
Sachen? Was,
also welche? Es gab so eine, ich kann, also mir fällt jetzt gerade nur eine Sache ein.
Ja,
und zwar habe ich in meiner Ecke quasi, da hängt auch schon alles voll mit meinen Sachen.
Mit
irgendwie
ausschließlich deinen Sachen?
Nee, also mit meinen, also ich habe interessanterweise, glaube ich, nur einen Flash von mir selbst aufgehangen.
Ach, spannend.
Anders als hier. Ich habe
so.
Ja hier alle meine Flashs aufgehangen.
Also, ich habe, also es liegt zum einen daran, dass ich halt schon jetzt locker 2-3 Jahre einfach nicht mehr aktiv so richtig Flash gemalt habe. So, ne? Das ist durch so andere Themen, die bei mir einfach so voll im Vordergrund waren, mir, also das war gar nicht, hat nicht stattgefunden einfach. So,
mhm.
Ne? Ich habe halt viel digital gemacht und auch mich mal so ein bisschen mehr mit so Illustrationen auseinandergesetzt und beschäftigt. Aber so Flash habe ich halt schon so richtig lange nicht mehr gemalt und ich merke so richtig, das ist so aufgestapelt in mir und ich habe so auch richtig Bock, wieder das zu machen und ich versuche aktuell so ein bisschen da den Rahmen wieder mehr für zu schaffen, aber es dauert vielleicht noch eine kleine Weile so. Auf jeden Fall hatte ich ein Bild aufgehangen, da fanden die Malika so die Farben halt scheiße. Ne? Und es ist so ein, also
ist ich, so geil geschmacklich auch, ne? Ja, so, die Farben.
So, ne? Und ich meine, der Laden, wir haben den halt in so einem
Peach,
Rose,
oder?
Ja, in so einem Peachy-Rosé-Ton quasi gestrichen. Und die Wände sind natürlich jetzt so kunterbunt. Und das war so ein Print von Valerie Vargas, zu so Frauenköpfen drauf. Und da war halt, der war halt so knallzyan im Hintergrund. Und das fanden die einfach nicht geil. Also ich weiß gar nicht, ob sogar das der Grund war. Also auch so ein bisschen, wie das gezeichnet war, war das ja schon so sehr, so, ist ja nicht so dieses super klassische, traditional. Fanden die einfach nicht geil. Und das war dann auch super lustig irgendwie, weil die wohl irgendwie darüber geredet hatten. Und dann hatte, ich glaube, es war Malika, die hatte mich dann so darauf angesprochen. Und das fiel ja auch so richtig schwer. So, ne? Es war so,
oh ja,
es war, also, weil wir sind halt auch alle drei so die Maximum People Pleaser. Ja. Und das ist so richtig witzig, weil dann ist es so, ja, ist ein bisschen rumgedruckst und so. Es gibt da so ein Bild und bla, und ich kann es nicht mehr so richtig wiedergeben, aber und es war so, ja, ey, ist doch voll gut. So, natürlich hänge ich das ab, so, ne? Es hängt übrigens immer noch, aber. Also, es hängt immer noch, weil ich gerade noch kein passendes Ersatzformat dafür habe, aber.
Das könnt ihr aber auch aushalten.
Immer wenn du nicht da bist, haben sie sich abgehangen.
Ja, ist jetzt ja, genau.
Wie lange hängt das noch?
Das,
jetzt schon?
Das ist bestimmt 2 Monate her, dass das.
Das wäre schwer für mich auszuhalten.
Aber jetzt werden sie die Folge hören. Und jetzt werden sie
aber wir sind auch eh noch in so einer Phase, wo ne, alles so ein bisschen seinen Platz finden muss und es wird halt immer noch eingerichtet.
Ja.
Und das wird mit Sicherheit auch eine ganze Zeit lang so weitergehen. Aber ich gelobe hiermit, dieses Bild abzuhängen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Und kommt da kein Widerstand hoch?
Nee, also ich weiß nicht, ob die das vielleicht fressen die das auch die ganze Zeit so heftig in sich rein und sind eigentlich schon so richtig aggro.
Es sind 2 Monate, Junge.
Aber ich glaube, wir sind da gerade alle noch so ein bisschen in dieser, okay, es ist diese Phase, in der sich das alles noch findet und irgendwie da hat das scheinbar nicht so die Dringlichkeit, aber ja, das nehme ich jetzt mal als Anlass, um das nochmal anzugehen.
Aber das zeigt, und das wollte ich wissen, geht ihr direkt oder eben mit dieser Scham und
also,
vorsichtig? Und
es ist, wir sind schon sehr direkt untereinander, aber es hat auf jeden Fall immer diese, so eine etwas zaghafte Komponente, aber die wird dadurch so entschärft, weil wir uns einfach gut kennen und genau wissen, wie wir halt so drauf sind und dass das halt auch einfach völlig in Ordnung ist, zu sagen, so, ey, ich finde das Bild halt kacke, so, ne? Also, so hat sie es nicht gesagt, aber es ist so, das muss ja einfach auch sein. Das ist ja voll gefährlich, wenn man sowas halt nicht macht.
Ja.
Und ich glaube, weil die Situation im Laden vorher durch so richtig beschissene oder fehlende Kommunikation halt echt unerträglich war irgendwann, sind wir dafür nochmal so extra sensibel, dass das halt einfach wahnsinnig wichtig ist.
Mhm. Ne? Total. Ich mache deswegen eine ganz kleine Side-Info, habe ich mir gerade innerlich
vorgenommen. Ja, los!
Also an alle HörerInnen da draußen, unterschätzt nicht institutionelle kleine Team-Meetings, auch wenn ihr nur ein ganz kleines Team seid. Wer daran Interesse hat, dem kann ich einen kleinen Ablaufplan schicken.
Oh.
Aus meinem Business-Kontext. Yes. Weil es ist wirklich nicht zu unterschätzen, wie sinnhaft das ist, auch wenn man sich kennt, gerade wenn man befreundet ist und auch wenn man ein kleines Team ist.
Also diesen Plan hätte ich auch sehr gerne.
Weil es wirklich ganz schön ist. Und so ein bisschen eine Trennung zwischen abends Wein trinken und dann doch noch drüber reden und dann doch so ein bisschen was reinbringt, so was institutionalisiert ist. Das war es auch schon. So. Wolltest du gerade was sagen?
Nein, ich sehe da 5 Stichpunkte. Ja, ich traue mich gar nichts mehr zu sagen.
Nee, doch.
Obwohl ich kein People-Pleaser bin. Leg los.
Vielleicht können wir es damit einfach gleich verbinden. Wir wissen ja von Nina, von Busy Busy, dass du bei Nina bist.
Ja.
Ich überlege immer, wie ich sage, dass sie deine Bookerin ist.
Ja, das sage ich auch.
Agentin.
Das
kann man
so, Agentin ist ja nicht, weil sie kuratiert. Also
und ich finde so Assistentin klingt immer so ein bisschen.
Ist
sie ja auch.
Und Bookerin stimmt ja.
Bookerin ist so ein. Das
wenn man
klingt
jetzt
auch
aus der
gut.
Musikbranche ein bisschen ableitet, ist es ja ähnlich.
Ja, okay. Ja.
Genau. Kannst du das noch jetzt gleich mit reinmischen, inwieweit das du dich dazu entschieden hast? Warum? Mhm. Und von ihr wissen wir, wie das alles abläuft.
Ja.
So rein vom Technischen jetzt sozusagen, aber genau.
Kann man sich bei den Reels angucken.
Da hat sie 15 Minuten erzählt, wie das ganze Busy-Busy-Meeting Busy-Busy-Business funktioniert. Genau, wann kam da dein Eingeständnis?
Dass
du Hilfe benötigst. Naja, da muss ja erstmal eine Not.
Auf welcher
sein.
Ebene? Auf dieser Ebene.
Ja, verschiedene alle Ebenen, ja. Die da reinzählen, wieso du dich dafür entschlossen hast.
Also, das liegt schon echt ein paar Jahre zurück. Ich hatte. Das ist jetzt bestimmt auch so 3 Jahre her schon, dass ich wie bin ich denn da? Ich glaube, ich bin über einen Clemens. Der hatte damals irgendwie so eine Bookerin. Ich glaube, das war eine Kundin von ihm, die auch hier aus Berlin kommt. Und die ist, ich meines Wissens, auch mit einem Tätowierer zusammen oder verheiratet. Ich weiß es gerade nicht. Und hat halt das auch so als Side-Business neben ihrem anderen Job angeboten. Und da war ich dann irgendwo an so einem Punkt, wo ich schon so jahrelang so abgefuckt war von meinem Umgang mit der ganzen Korrespondenz irgendwie. Ich kann gar nicht mehr sagen, was so der Initialauslöser gewesen ist, aber es war so, ja, ich glaube, ich mache das jetzt auch mal. Und dann habe ich mich mit ihr dann irgendwie in Verbindung gesetzt und dann hat sich das alles so ergeben und das hat dann auch funktioniert. Und ich habe mich da auch sehr, anfänglich war das so, okay, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass ich das so abgebe, weil niemand weiß doch, wie ich Termine mache, was ich brauche und so weiter, aber ja, auch da ist so, ja, kann man ja kommunizieren. So.
Ja.
Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, so, ja, das ist saugeil. So, ich will da, ich kann das nie wieder anders machen. Und hat sich das irgendwann aber so ein bisschen so zu meiner Unzufriedenheit entwickelt. Und dann habe ich das beendet und dann hat meine damalige Partnerin das übernommen. Also wir hatten dann auch, haben das dann schon auch so irgendwie so ausgedealt, dass ich dann, also wir haben damals zusammen gewohnt und ich habe dann ein bisschen mehr Miete bezahlt und sowas. Und sie hat das dann halt 1-2 Mal die Woche irgendwie für mich gemacht. Und weil sie halt auch so ein großes Organisationstalent ist und halt eh beruflich auch immer nur kommuniziert mit Leuten über E-Mail und sowas, war das für sie so, ja, klar, mache ich so, ne? Das ist ja kein Ding. Und für mich war so, oh mein Gott, geil. Das ist, es gibt so nicht schlimm, also ich bin da so schlecht mit umgegangen mit dieser, also dann, keine Ahnung, so teilweise mussten die Leute einen Monat auf eine Antwort warten, so, ne? Nicht, weil das so wahnsinnig viel war, sondern weil ich einfach zwischen diesem ganzen Stuff, der so abging, gar nicht den Kopf mehr dafür hatte, irgendwie noch mich damit auseinanderzusetzen. Und dann habe ich halt auch immer nur so super kurze, abgehackte Nachrichten irgendwie so versendet. Und das ist irgendwie, ja, das ist auch einfach nicht so besonders geil. Und dann ist die Beziehung aber zu Ende gegangen und dann hatte ich einen kurzen Zeitraum, wo ich dann das wieder selber machen musste.
Und alle sich schön so gewundert.
Boah, es war so instant, war ich wieder so genau an dem Punkt wie vor ein paar Jahren. Es war okay. Oh nein, ich kann, also ich habe halt auch auf jeden Fall so ein großes Problem mit meiner Strukturierung generell, so nicht nur in diesem Bereich. Und da hat sich das aber sehr krass dann natürlich geäußert. Und dann, ich glaube, das habe ich so 1-2 Monate war dann diese Phase, wo ich das wieder selber machen musste, wo ich dann effektiv das, glaube ich, einmal nur gemacht habe. Und dann kam Nina um die Ecke, die dann zu dem Zeitpunkt irgendwie da busy gerade so ins Leben gerufen hatte. Und hat mich einfach irgendwie angehauen. So war es, glaube ich. Und erst war ich so, boah, ja, muss ich mal gucken, weil ich habe so erwartet, dass das, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd klingt, so, ne, aber dass es einfach so sauteuer ist. Weil
das klingt nicht blöd, das denken ja viele, das hat Nina ja auch, Nina hat das ja auch aufgelöst.
Weil ich habe halt auch sonst zum Beispiel recht viel Geld dafür bezahlt bei der ersten Person.
Ja.
Und das war auch dann on top irgendwie, hatte ich so eine finanzielle Schieflage irgendwie, musste noch so, ich glaube, das war irgendwie so eine Steuernachzahlung mal wieder. und dann dachte ich so, boah, ja, ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich wohl eher auch irgendwelche Posten einspare. Und hatte ich dann auch mit ihr so mitgeteilt und sie war dann, und das war halt aber einfach völlig, völlig anders, als ich das erwartet hatte. Und dann haben wir das einfach irgendwie arrangiert und uns da abgestimmt und seitdem ist es einfach nur ein Traum. Also Shoutout an dieser Stelle an Nina von Busy Busy. Es ist einfach, es ist ja ein Traum. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also ich kriege das auch tatsächlich regelmäßig als Feedback von meiner Kundschaft,
ja,
die sich einfach da übelst drüber freuen,
ja,
dass mit denen so kommuniziert wird und halt auch, ne, täglich bei Bedarf.
Ja.
Und es ist so, ja, einfach das Mörder-Upgrade. So.
Ich will es nicht pauschalisieren, aber bisher waren es überwiegend Männer, die mir erklärt haben, warum sie das auf keinen Fall machen könnten.
Mhm.
Was würdest du denen sagen, warum? Also, weil da kommt genau das, was du am Anfang gesagt hast. Das kann ja keiner für dich machen.
Ja.
Die wissen ja gar nicht, die weiß ja gar nicht, was für ein, in welchem Stil, und weißt du, musst dies immer vorher, ja, selber gesehen haben und was man da so sagt, sozusagen. Gibt's für dich so Gegenargumentationen?
Ja, auf jeden Fall. Ich spreche da auch viel mit Leuten drüber, mit KollegInnen so, die da auch so voll am Struggeln sind schon die ganze Zeit und sicher, und alle kotzen ja immer ab über so, oh, ich muss ja noch eine Nachricht machen. Und dann sieht man bei Instagram immer so, ja, sorry, dass ich noch nicht die Nachricht beantwortet habe und so weiter. Und so war ich ja früher auch. Und also was ich jetzt so empfehlen würde, ist, oder die Frage, die ich stelle, ist so, ey, wie viel wert ist dir halt so dein dieses Stück Seelenfrieden, was man dadurch bekommt, wenn man sich drauf einlässt? Und es, die Frage, ob das funktioniert, die stellt sich für mich eigentlich gar nicht mehr so, weil ich das natürlich jetzt erfahre, dass es funktioniert. Und das ist halt einfach eine Veränderung, das ist halt einfach eine Umstellung, das ist einfach eine Veränderung so. Und ich meine, viele Leute haben da ja einfach keinen Bock drauf, generell so, ne? Also ich meine, eine Veränderung ist ja eh immer unbequem. Mhm. Das, glaube ich, das Risiko muss man in diesem Fall, also, oder musste ich halt einfach eingehen, und das würde ich halt auch jeder Person empfehlen, so, weil das nimmt halt so einen Stress von den Schultern. Gar nicht mal so einen akuten Stress, der jeden Tag irgendwie so super fühlbar ist, sondern das hat sich bei mir irgendwann wirklich in so eine Grundstimmung so richtig etabliert,
mhm,
wo ich so immer gestresst war, weil ich hatte das im Nacken sitzen und es
nur
ist
das
so,
Wissen,
oh,
darum,
fuck, ey,
ja,
die warten schon wieder so,
ja,
Ewigkeiten,
ja,
ne? Und
das produziert ja auch eine Prokrastinationsschleife, die dann,
ja, voll,
immer schlimmer wird.
Ja,
so,
ne? Und also ja, je weiter man sich davon entfernt, desto weniger will man das ja auch irgendwie angehen.
Ja.
Und und also ich würde einfach, ich empfehle immer so, ey, probier es aus. Du kannst ja auch sonst den Schritt wieder zurückgehen. Das,
mhm,
geht ja. Das ist ja überhaupt kein Ding. Und man kann alles kommunizieren. Man kann Nina in diesem Fall halt alle Bedürfnisse mitteilen. So, sie geht halt komplett darauf ein und tut das ja auch. Sie hat ja unterschiedliche KlientInnen so mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und also das hat sie, ich habe sie jetzt vor ein paar Tagen erst noch tätowiert, da haben wir viel darüber gesprochen.
Mhm.
Und da hat sie mir halt auch einen Einblick irgendwie so gegeben, wie unterschiedlich diese Bedürfnisse eben bei den Leuten sind. Das fand ich auch super spannend, so, weil
total,
das halt wirklich wahnsinnig unterschiedlich,
ja,
ist. Und ich würde sagen, bei mir ist es sehr, also recht einfach, hat sie zumindest auch gesagt, weil ich kaum Vorbereitung brauche. So,
mhm,
ne? Ich bin da immer sehr, sehr easygoing mit diesem Prozess.
Ja.
Und aber trotzdem ist es so, selbst als ich ihr das so gesagt habe, ich brauche jetzt nicht 50 Fotos von irgendwelchen Körperstellen und so einen DIN A4-Text an Infos, hat sie quasi auch so ein bisschen in, also es kam so eher dann aus ihrer Empfehlung oder aus ihrer Herangehensweise, dass sie einen Termin in den Kalender einträgt und das halt auch mit Fotos hinterlegt und mit einem Text.
Sie hat so, deinen Prozess verbessert, sozusagen.
Übelst, ne? Ich hab einfach...
Level 2.
Ich habe einfach meine Termine eingetragen. Ich habe den Vornamen in den Slot so eingetragen und mehr nicht. Und also wirklich nur buchstäblich den Vornamen, und dann habe ich immer am Tag des Termins in meine E-Mails geguckt, so. Ah ja, und dann habe ich da mir die Infos rausgezogen. Habe ich aber meistens eh nicht gemacht, weil ich, also mittlerweile arbeite ich so 90% der Zeit so, dass die Leute kommen zu mir und dann gucken wir, was wir machen.
Ja.
Und
Ja, da kann man sich gut rausretten, natürlich.
Ja, ja, genau. Ne, das war so ein, das war dann irgendwie so eine Mischung aus, okay, das ist so meine komplett katastrophale Vorbereitung und ich habe mich da sozusagen auch einfach angepasst.
Ja.
So an meine eigene, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so Unfähigkeit oder auch Unlust, so, ja, das besser zu strukturieren. Da habe ich einfach meine Arbeitsweise dran angepasst. Mhm. Und
ja, man, die eigenen Unzulänglichkeiten kann man dann ganz, ja, gut als so ein, das ist halt meine Art, wie ich das mache.
Genau. Verkaufen. Ne? Aber so war es ja auch, de facto ist es ja dann auch wirklich meine Art,
ja,
so, weil, ja, ich das anders nicht hinbekomme.
Ja.
Und jetzt arbeite ich zwar immer noch so, aber bin quasi irgendwie doch vorbereitet. Mhm. Weil die Infos sind alle da, ich muss nur eben kurz reingucken. Und weil ich mittlerweile, also ich kann, glaube ich, auch gar nicht mehr anders arbeiten. Ich habe, das ist so tief drin, das funktioniert für mich nur so.
Mhm. Ne?
Also ich, klar, es gibt auch mal so Termine, da zeichne ich vorher mal kurz ein bisschen. Und dann merke ich auch so, oh, das ist ja eigentlich auch doch ganz geil. So, ne? Wenn ich nur so einen Termin habe manchmal und vorbereitet bin, ist so, oh, so kann das ja auch sein. Also ich habe mich schon auch an eine sehr, sehr stressige Art zu arbeiten gewöhnt, mhm, einfach. Und
bei Flash ist es ja dann anders eigentlich, ne? Weil, also sind dann Flash eigentlich nicht für dich einfacher, weil es dann schon klar ist, was passiert?
Ja, ne, also das ich würde sagen, aktuell ist das so, also mache ich schon mehr Custom als, mhm, als Flash. Aber viel von dem Custom-Zeug basiert halt auch auf so Flash, was ich gemalt habe. Und ich merke aber so, das, was mir am Ende des Tages immer am meisten Freude bereitet, ist eben diese Zusammenarbeit,
mhm,
dass ich, dass gerade, dass ich halt nicht weiß, meistens morgens weiß ich einfach nicht, was ich jetzt mache, so, mhm, heute. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich ja auch einfach gelernt habe, auf sowas zu reagieren. Also meine ganze Arbeitsweise basiert so ein bisschen darauf,
mhm,
auf, ja, jetzt mal so, wenn ich es so dramatisch ausdrücke, auf Zeitdruck. So. Und weil ich will natürlich auch jetzt nicht die Person da 2 Stunden sitzen lassen, wenn ich zeichne, sondern das dauert dann vielleicht maximal eine halbe Stunde, manchmal auch länger in Ausnahmefällen so. Das sehe ich aber mittlerweile so voll als Qualität,
mhm,
ne, weil das hat auch dazu geführt, dass ich ja wesentlich schneller tätowiere und auch auf alles Mögliche so reagieren kann und eingehen kann.
Mhm.
Und das mag ich doch ziemlich sehr dann auch mittlerweile. Also früher war es so eher durch den Stress halt so getrieben. Und gerade wenn ich dann so 2 Termine am Tag habe, ist denn dann ist schon, das sitzt einem halt einfach im Nacken so. Und aber ich bin, ja, ich sage es jetzt einfach, ich bin auch stolz darauf, so, und das kann ich mir auch zugestehen mittlerweile, dass ich da so so einen Umgang mit gefunden habe.
Voll.
So, ne? Also das ist für mich so ein Skill, den ich da entwickelt, mhm, habe einfach.
Ja.
Und darüber, da freue ich mich einfach drüber. Also immer, wenn das so klappt, also es klappt halt immer so, ne?
Ja.
Es ist so, tatsächlich kann ich mich nicht wirklich an eine Situation erinnern, wo mich das mal wirklich so in so eine krasse Bredouille gebracht hat. Oder so.
Dann ist aus einer Unzulänglichkeit eine Fähigkeit geworden.
Ist das nicht ein Full-Circle-Moment?
Das ist traumhaft, ja.
Ey, und beim Traditional finde ich es ja auch wichtig, weil ich glaube, nichts ist, wenn ein Traditional dann so verspielt wird und immer mehr Details reinkommen,
ja,
wird der meistens nicht unbedingt besser.
Ja, ja.
Und bei anderen Stilen, weiß ich nicht, was, wenn jetzt Realismus, Neo-Traditional, wo alles ausgearbeitet wird, ist es vielleicht hinderlich, wenn man keine Zeit hat, aber es,
ja, ja,
fiel mir gerade,
genau,
ein,
ja,
dass die deswegen so knackig sind, wegen diesem Zeitdruck, den,
ja,
du da hast.
Ja, ey, auf jeden Fall so, ne? Das ist so voll das Ding eigentlich, oder voll der wichtige Punkt, weil das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich unter Zeitdruck einfach noch schärfer die Sachen irgendwie so rendere, sag ich,
mhm,
jetzt mal.
Genau.
Und das hat halt auch so langfristig total mein Zeichnen und mein Gestalten irgendwie so mit beeinflusst. Aber auf eine wirklich ziemlich gute Art und Weise für mich, wie ich finde. So.
Ja, muss ja, weil ich meine, du bist ja erfolgreich und du bist gut gebucht, also du musst es ja verstehen. Und für mich erklärt sich's auch, weil das ist ja auch die Tradition, da kommen Leute einfach in den Laden, ist jetzt heute nicht mehr, weil wir mit,
ja,
dem Termin arbeiten, aber,
ja,
eigentlich haben die ja früher genauso gearbeitet.
Es ist eigentlich so back to, ja, weiß ich nicht, früher halt.
Ne, und die haben dann gar nicht gezeichnet, ganz früher, aber die Zwischenstufe war es ja auch so erstmal.
Ja. Und ich meine, das ist ja die Natur der Sache, da kommt es ja her, das Vereinfachen. So, ne? Durch diesen Zeitdruck und die Masse an Leuten, die einfach bedient werden mussten. So, ne? Das ist irgendwie ganz spannend, irgendwie ganz lustig auch, das so zu beobachten über die Jahre, dass ich jetzt über Umwege eigentlich wieder zu so einer Vereinfachung geraten bin, weil es schon Phasen gab, so wo ich so zeichnerisch auch so schon verspielter gewesen bin und immer mehr ausprobiert habe, so, und jetzt ist gerade so eine Phase, wo ich wieder sehr nach so Vereinfachung, also in der Ausführung quasi nach so Vereinfachung strebe.
Bis hin zur Abstraktion.
Ja, genau.
Wie ich jetzt letztens da im Video fand, da habe ich ja auch schon die Tendenzen gesehen. Ja. Okay, das wird vereinfacht und jetzt geht sogar die Form, löst sich auf, genau. Verbindet sich, also es wird abstrakt.
Ja, es wird quasi vom Inhalt fühle ich halt gerade voll, dass mich so abstrakte Sachen halt sehr anziehen und ich da auch so Regeln so breche, die ich mir halt ganz, ganz lange so richtig intensiv so reingeprügelt habe.
Hast du ein Beispiel dafür,
damit man das vorstellen kann? Ja, also es ist halt so, also ganz lange war das so für mich die oberste Prämisse, es muss halt einfach so clean as fuck sein, so, ne? Und sorry, darf ich hier überhaupt fluchen?
Ja, bitte. Wir würden uns viel mehr fluchen würden.
Okay, ich versuche das jetzt ein bisschen hochzuschrauben. das waren schon meine Stencils früher, sahen schon aus wie so technische Zeichnungen irgendwie. Und das musste alles so sauber wie möglich sein. Und das habe ich auch ganz gut hinbekommen, die meiste Zeit. Und da versuche ich mich gerade so richtig von zu lösen. Und also ich glaube.
Und alle so.
Also, oh, was ist denn jetzt los? Hat er so angefangen zu saufen oder was? und es ist natürlich habe ich dadurch garantiert auch so Kundschaft eingebüßt. Ne? Ich ganz sicher, aber ich meine, das passiert eh so. Ne? Also,
bei jeder Stilentwicklung wechseln genau, ja die Leute. Ja. Mhm.
Und ich glaube, ich werde mich da nie ganz von so emanzipieren können, weil dafür ist es, glaube ich, zu tief drin. Und das hängt definitiv auch mit so eigenen Prägungen zusammen. Ne? Also so dieses, jetzt mal so ganz runtergebrochen gesagt, sondern es muss halt perfekt sein. Mhm. Ne? Es muss perfekt sein. Das ist ja eh schon so paradox, weil es gibt ja auch einfach keine perfekte Tätowierung. Aber so mein Anspruch ist natürlich so, ich muss das perfekt machen, weil das ist jetzt auch so ein fettes Fass eigentlich, was ich da so aufmachen könnte. So, das ist so meine so großer Teil meiner Programmierung, sag ich jetzt mal. Ne? Also so fehlerfrei. Und es geht auf jeden Fall um die Zufriedenstellung der anderen Person. Ne? Das ist die oberste Prämisse, das ist das Wichtigste. Und vor allen Dingen auch so durch das perfekte Umsetzen auch keine Angriffsfläche zu bieten.
Ja.
Ne? Also das.
Ich fühle alles davon.
Ja. Ach so, wollte ich sagen, was ist die Angst dahinter, wenn es jetzt nicht perfekt wird? Du wirst angegriffen
und
Menschen machen was mit dir?
Ja, kritisieren also dich. Bewerten mich dann aufgrund dieser unsauberen Tätowierung, vor der ich so Angst habe.
Und dann was ist die Angst speziell? Du verlierst sie als Kunden, du bist menschlich.
Nee, ich glaube, das geht noch, also das ist, glaube ich, sogar noch so ein Stück tiefer irgendwie. Ne? Also klar wäre jetzt auf irgendeiner Ebene so, ja, okay, dann verliere ich halt Kundschaft, das wäre natürlich so kacke. Aber ich glaube, das spricht noch irgendwas an, was, wie soll ich sagen, was definitiv so an meinem Selbstwert hängt. Es geht auf jeden Fall um meinen Selbstwert. Mhm. Und dass der auf jeden Fall damit verknüpft ist mit meinen Leistungen. Mhm. Ja, und wenn ich natürlich sauber tätowiere und irgendwie das Beste versuche, da rauszuholen, dann ist mein Selbstwert natürlich gesteigert. Mhm. Und also eigentlich ist es im Endeffekt halt eine krasse Ego-Nummer. So. Mhm. Und davon versuche ich mich so immer mehr zu lösen. Das ist sau schwierig, weil es geht ja auch wirklich nicht nur, also weil da muss ich dann irgendwo versuchen, auch so eine Grenze zu ziehen zwischen, okay, bis wohin ist es jetzt halt so einfach mein Ego-Ding hier, wo ich projiziere den ganzen Stuff irgendwie auf dieses Tattoo, auf diese Tätowierung irgendwie und auf den Umgang mit der Kundschaft. Und ich bin ja aber auch gleichzeitig noch der, ne, Dienstleister irgendwie, der da seinen Job erledigen muss, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Da ist es schon immer so eine Gratwanderung, was nimmt jetzt davon wie viel Raum ein, weil eigentlich, ne, so in meiner Tätowiererrolle geht es ja hauptsächlich darum, ne, der Person einfach ein gutes Tattoo mit auf den Weg zu geben und, ne, dass sie zufrieden und glücklich ist und im besten Falle wiederkommt. Und da ist das schon immer so ein gewisses Abschätzen, so, okay, und wie viel Raum hat jetzt so haben meine Themen da eigentlich? Da habe ich auch kein, also das kann ich gar nicht richtig beantworten, so, ne, weil das immer mal so ist irgendwie. Aber ich glaube, was mir halt dabei hilft, ist einfach darüber zu sprechen. Ne, also auch so, das mache ich jetzt natürlich nicht mit jedem Kunden oder jeder Kundin so, über solche Themen quatschen, so, aber es gibt schon Personen, wo das dann irgendwann mal da so landet. Mhm. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig hilfreich, das einfach auch so offen zu kommunizieren. Weil dann ist es halt, dann kann man halt einfach schauen, was passiert und wie sich das anfühlt. Und vielleicht, und meistens ist es einfach schon dadurch halt so voll entschärft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da super angespannt immer so sitze und halt mich verkrampfe und das muss alles. Das ist viel, viel besser und entspannter geworden in den letzten Jahren.
Benennst du das aber auch in so einer Session dann mit deinen Kundinnen, dass es das Ego ist? Wir hatten letztens so eine Situation im Auto und da hast du ja dann auch, ich meine, Sebastian ist jetzt auch so super ausgebildet, aber da hast du ja auch gesagt, ah, da war es wieder. Das war mein Ego. Das hat jetzt einfach das und das gemacht.
Nee, das mache ich nicht.
Ja.
Also das ist mir dann, glaube ich, auch immer ein bisschen too much in so einer Situation, weil ich möchte auch schon gerne irgendwo eine Grenze ziehen. Also Betonung auf, ich möchte das gerne machen, weil das fällt mir wahnsinnig schwer.
Welche Grenze?
Also, dass ich mich so,
ach so, diese
Tätowierer.
Genau, und ja. Ne, weil, und weil die Grenze halt immer so verschwommen ist, eigentlich permanent, ist das schon auch so eine Anstrengung, das so auf dem Radar zu haben. So dieses, okay, wo bin ich jetzt gerade schon wieder in irgendwas so reingerutscht, was mir nicht so richtig aufgefallen ist zum Beispiel. Aber das fällt mir schon schwer, da jetzt zum Beispiel rauszukramen, weil das nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist.
Für mich, der jetzt in die andere Richtung geht und sagt, ich will das auflösen, diese Trennung zwischen Privat und Beruf, ja. Was ist der Nutzen von dieser, also wirklich naiv gefragt oder interessehalber gefragt, was ist dein Nutzen von dieser Spaltung? Oder was, welche Bedürfnisse befriedigt das?
Also da geht es auf jeden Fall darum, dass ich, soll ich es jetzt so Helfer-Syndrom vielleicht nennen?
Helfer-Syndrom, okay.
Das ist so, ich bin halt so aufgewachsen, dass sehr früh meine Aufgabe geworden ist in so verschiedenen so Szenarien.
Das wäre jetzt diese private Seite?
Genau, das ist das ist quasi mein Inneres so.
Ja.
Ne, dass ich auf jeden Fall so geprägt bin. Ich trage die komplette Verantwortung. Und ich muss, das ist meine Mission, das perfekt auszuführen.
Ja.
Und das äußert sich halt in dieser Rolle als Tätowierer natürlich halt, das ist ja so einen wunderbaren Nährboden irgendwie. Mhm. Und das empfinde ich halt als krass anstrengend. Ne? Das zieht mir wahnsinnig viel Energie. Und ich glaube, die Motivation hinter dieser Spaltung ist, dass ich das irgendwie so ein bisschen versuche zu entschärfen und so ein bisschen so wegzugeben. Aber das ist auch tatsächlich etwas, da habe ich noch nicht so eine krasse Klarheit drüber.
ist es mir, weißt du, jetzt ganz vereinfacht, wenn du das nicht trennst, mit dem Helfersyndrom in die Arbeit gehst, bist du dann, machst du alles für die Kunden und dein Stil.
Dann verfließt man so.
Du hast keinen eigenen Stil, weil du dann denen alles recht machst.
Also nee, das gar nicht mal. Also weil so auf der tätowiertechnischen Seite ist es halt so schon so ziemlich das, was einfach aus mir rauskommt.
Ja.
Also da habe ich das Glück, dass ich auch eine Kundschaft habe, die halt so richtig Bock darauf hat.
Okay, die Bedrohung gibt's da
genau
nicht.
Genau, nee, ne, das ist eigentlich ist so, die Ausgangslage ist wunderbar dafür geeignet, dass ich mich da so entfalten kann.
Mhm.
Und meine Vermutung, und das ist halt wirklich auch nur eine Vermutung, ist, dass ich auf jeden Fall noch so Schwierigkeiten damit habe, mich so wirklich so davon so loszulassen, auch von dieser Rolle. Das ist auch schon noch so eine Art, so ein Schutzraum für mich, diese Rolle.
Die Rolle des Tätowierers?
Ja, mhm. Genau. Ja, so bestimmte Bereiche oder Verhaltensweisen von mir so auszuklammern.
Mhm.
Also sozusagen, weiß nicht, so wie ich mich so gebe und präsentiere auf der Arbeit, das ist, da fehlt halt einfach noch eine ganze Ecke natürlich irgendwie von meinem Wesen, sag ich jetzt mal. Und ich vermute, das sind halt so Anteile, die ich eigentlich noch so ablehne irgendwo.
Mhm.
Ah, okay, das ist die aufpolierte Variante ohne Schattenseiten.
Mhm.
Und die Schattenseiten sollen bitte im Privaten bleiben.
Mhm.
Und
genau.
Und das würde eigentlich ganz jetzt so ganz triggernd gefragt, das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass du es doch lieber integrieren solltest und dann doch eher eine Person sein solltest. Weil erst dachte ich gerade kurz, du meinst, es ist so ein Schutz, weil man diese private und die Arbeitstrennung braucht, damit man nicht so oversharing ist und zu viel zerfließt und allen Leuten zu viel schon gibt von sich.
Ja.
Und deswegen muss man sich abgrenzen, wo du ja eher immer in der Überabgrenzung vielleicht früher warst.
Genau, ich komme von einer anderen Ecke.
Deswegen es ablösen möchtest, sozusagen.
Ja.
Jetzt klingt es eher so, würde eigentlich gut sein, wenn du es vermischt, damit alle Aspekte von dir drin sind.
Ja, und das ist auch eigentlich so, das ist auch ein Bedürfnis von mir. Ne? Also ich spüre das einfach so, dass es wenn ich so über das Tätowieren nachdenke und so meine Rolle und Position darin, also in meinem Begriff vom Tätowieren, dann ist das für mich auch nicht so ein gesonderter Bereich, sondern das ist einfach das, was ich machen will.
Ja.
Und halt das große Glück und Privileg habe, das auch machen zu können und zu, ne, das einfach zu dürfen.
Ja.
So. Und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht irgendwelche Teile von mir da rauskürzen. Und die momentane Entwicklung ist auch in diese Richtung. So, ne? Dass ich immer entspannter werde und auch immer weniger Struggle damit habe, mich so, ja, also so zu sein, wie ich mich gerade fühle im Laden. Und dieser eigene Laden hat jetzt das auf jeden Fall nochmal krass vorangetrieben. Und diese Angst davor, das ist halt so eine uralte Angst, die mit der ich, also ja, die ich schon seit immer kenne.
Mhm.
So. Und ich habe in den letzten Jahren schon ziemlich viel so Auseinandersetzung damit gehabt. Also ne, so konstruktive Auseinandersetzung quasi. Und dadurch ist mir in diesem Prozess das erstmal bewusst geworden, was ich da eigentlich die ganze Zeit versuche.
Ja.
Nämlich nur diese Version von mir nach außen zu tragen.
Ja.
Und ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht für alle Leute irgendwie so die Methode oder sowas. Aber für mich ist es auf jeden Fall schon so ein Ziel, mich so locker und so entspannt wie möglich in dieser, also alleine wie ich das ausdrücke, ist ja schon diese Rolle,
ja,
ne, in dieser Rolle zu fühlen. So, eigentlich ist es für mich so erstrebenswert, diese Rolle abzulegen und mich einfach so zu fühlen, wie ich gerade bin.
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, also das ist aber auch jetzt wirklich so nur so ganz locker drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht sogar. Das ist eher so von diesem Gefühl getrieben, das endlich auflösen zu wollen.
Ja.
Ich meine, das ist ja auch ein Dilemma, wenn die Angst ist, ich werde nicht angenommen, wenn ich nicht perfekt bin, und die andere Seite sagt, du musst aber dich ganz zeigen mit deinen Schattenseiten, das widerspricht sich ja total.
Ja, voll.
Also ist dann wahrscheinlich auch die Lösung der ganzen Sache, aber die Grundangst sagt, auf keinen Fall werde ich das machen.
Ja.
Und Therapie und so weiter bringt einen ja auch erstmal nur zu dieser Erkenntnis, aber was ich ja durch Sebastian viel ausprobieren kann, ist ja, es braucht dieses Spielfeld, aber dafür muss jemand einem so zusichern, entweder der Laden, die Leute um einen rum, dass es okay ist, wenn man es jetzt ausprobieren kann, weiß nicht, meine Ekligkeiten, dass man dann sagen kann, oh, ich kann endlich fluchen wieder und ich kann endlich mal wieder was richtig Beschissenes sagen. Mhm. Er geht nicht, aber er hat mir auch zugesichert, er wird nicht gehen, wenn ich es tue.
Das hat davon
ich brauche diese krasse Versicherung.
Ja,
so.
Ja.
Wenn die Angst ist, verlassen zu werden.
Weil in dem Fall bei mir, genau, die Angst ist, weil es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Urängste, die dann dahinter stehen, aber weil die Angst ist, dass dann wird jemand gehen.
Ja, genau.
Wenn die Perfektion aufgelöst wird.
Ja, absolut. So. Ja.
Und da würde man um jeden Preis ja lieber alles in Kauf nehmen, um es nicht aufzulösen.
Ja,
und die Perfektion ist perfekt dafür, weil
Man
es ja so lange wie möglich
halten. Und ich meine so, dass
der
Schauplatz Tätowierung ist ja wirklich, also besser geeignet könnte es halt nicht sein, als so das auf eine Tätowierung zu projizieren.
Wobei ich gerade, als du geredet hast, dachte, von außen gesehen ist eure Branche, finde ich, noch immer die tollste Bühne für alle Variationen, weil noch verzeiht die Kundschaft den egomanischen Selbstdarsteller, den introvertierten Klemmi, den, also ich habe das Gefühl, jetzt gegen die andere Welt, ihr dürft echt alles sein, ihr dürft ganz schön viel sein, das ist eigentlich ganz geil, also auch wenn du dich dafür entscheidest, der total verklemmte Weirdo zu sein, wäre das so, der Marvin, ne? Und dann die Tätowierung dazu. Und dann wird man daraus wieder was.
Ja, das ist dann so ein Package irgendwie.
Ja, dann
so, ne?
Ist es wieder das Package.
Ja.
So.
Aber dann muss man ja dazu stehen.
Genau.
Also ich meine, wenn du jetzt sagst, okay, ich löse das offen, ich bin unperfekt und alle Alarmsignale gehen nicht an, das ist fein. Dann wär's ja wieder, dann bist du wahrscheinlich der entspannte Typ und gehst total locker.
Ja, voll. Also das merke ich halt so, natürlich so unmittelbar in solchen Situationen. Natürlich kommen auch Tätowierungen zu mir zurück, die halt einfach nicht gut abgeheilt sind oder wo irgendwas nicht nach meinem Ermessen
schön,
halt,
dass du natürlich sagst, weil ich glaube, es ist immer noch ein Mythos, dass das alles, gute Tätowierer ist alles perfekt und da musst du nichts nachstechen.
Ja, da möchte ich meinen Beitrag zum Dekonstruieren leisten, weil das ist
ich
halt
einfach. Ich finde das auch sehr natürlich.
Okay, aber da muss ich gleich nochmal mit was kommen.
Ja, mache.
Sorry, weil also noch immer, und deswegen, das ist auch eine Frage auf meinem Dings, noch immer wirst du als derjenige mit wirklich den mit perfektesten Tätowierungen gehandelt. Und es gibt immer noch Leute, die sich noch nicht davon verabschieden wollen, die eher wissen wollen, warum ist das bei dir? Warum sind die Tätowierungen so gestochen, scharf und perfekt?
Wegen dieser
Und das
Angst.
Sagen ja selber schon Leute, die auch ja eigentlich jetzt von außen betrachtet auch schon die Perfekten sind.
Also, ja, das ist
Kannst du kurz auftauchen sozusagen das, und das kurz technisch sozusagen beurteilen, warum das funktioniert? Dass sie so gut sind?
Boah, das fällt mir so schwer einfach, weil ich halt überhaupt nicht in diesem, also weil mein Blick auf die Sache natürlich ganz anders ist.
Klar.
So, ne? Aber ich versuche es mal gerade. Also vielleicht ist das auch so ein langweiliger Take gerade, aber es hat halt einfach viel mit diesem Perfektionismus irgendwie so zu tun oder mit diesem Druck, dass so liefern zu müssen und also das auf der einen Seite.
Aber der mentale Druck fließt ja nicht in die Nadel.
Genau, also ja, ne, und der also das ist quasi so.
Oder vielleicht doch.
Also ich denke, das kann man, also ich glaube, dass das auf jeden Fall da ein Teil davon ist. Und ich, also was ich jetzt so mit einer Gewissheit sagen kann, ich weiß halt, ich habe eine sehr gute Beobachtungsgabe einfach. Und das hat sich halt, also die hatte ich schon irgendwie, oder das kenne ich schon sehr lange, dieses Gefühl. Und das hat sich dann einfach in meinem kreativen Arbeiten irgendwann hat das eine große Rolle gespielt. So. Da geht's, also für mich geht's dann einfach viel um Details. Und selbst wenn nicht viele Details vorhanden sind, dann ist aber das wichtige Detail für mich so, okay, das funktioniert, also das harmoniert, das hat halt genau den Effekt, den ich damit erzielen wollte. Und es ist auf jeden Fall, es ist halt schon sehr verbissen. Und ich habe einfach auch, ich habe halt auch wirklich wahnsinnig viel tätowiert in den letzten Jahren. So, oder ich habe eigentlich immer wahnsinnig viel tätowiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz erheblicher Teil dessen, ist einfach das Machen. So, und ich muss aber auch noch, oder ich will auch noch betonen, dass natürlich auch, so wie das wahrgenommen wird im Außen, also das, was ich mache, das ist ja auch nur ein Ausschnitt, den ich gewähre. Also das ist ja nicht das ganze Bild. Mhm. So, ich habe meinen Share an schlechten Tätowierungen auf jeden Fall erfüllt. So. Und so, wenn ich jetzt meine alten Sachen sehe aus den ersten paar Jahren so, da stelle ich mir halt auch die Frage, so, ey, wieso fanden Leute das denn gut? So, ich weiß, das ist vielleicht, ne, die Frage kann man nicht einfach beantworten, so, aber ich aus meiner Perspektive habe dann schon Schwierigkeiten, das so richtig anzunehmen, wenn Leute sagen so, oh, das sieht, also, ne, oder das, was du gerade gesagt hast, ne, das ist so, das resoniert nicht komplett bei mir. Mhm. So, das ist natürlich irgendwie schmeichelhaft und auch schön zu hören. Aber ich weiß, ich weiß ja von allem quasi. Und ich weiß auch, was für Tätowierungen ich gemacht habe, von denen es mir lieber wäre, dass Leute die nicht unbedingt sehen.
Ja.
Also, und das ist natürlich auch immer noch mein Filter. Und die Leute, die Tätowierung tragen, sind in den allermeisten Fällen trotzdem glücklich damit. Und niemand hat ja diesen Anspruch daran, wie ich den habe. Mhm. Und das ist ja das, was ich in der Tätowierung sehe, ist ja, kann ja was völlig anderes sein, was hier der Träger oder die Trägerin darin sieht. Und da ist, also und wenn, ich sag mal, eine neutrale Person das betrachtet, so, da ist ja keine Verbissenheit, da ist ja kein krasser Anspruch, da ist einfach nur so, das wird halt gesehen. Und wenn ich mir Tätowierungen angucke von Leuten, ne, die ich irgendwie abfeiere, dann sind genau das eigentlich die Stellen, die ich so am interessantesten finde. Nämlich so zu sehen, was da für ein Charakter so drin ist. Mhm. Und weil, ey, wenn ich so super glatt polierte, perfekte, in Anführungsstrichen, Tätowierungen sehe, bin ich sauschnell gelangweilt einfach. Mhm. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich auf die Frage so richtig...
Bist du gelangweilt, weil du dich dann deinen eigenen Perfektionismus siehst?
Kann
du
gut sein.
Sehnst ja, dich...
Das, ich glaube, das kann, das ist...
Das, aber das glaube, sagen ja so viele, hier ja auch. Aber dann denke ich immer, ja, aber du guckst doch nicht auf eine Tätowierung von einem anderen Tätowierer oder einer Tätowiererin und sagst, da, die Ecke mit dem Blowout, geil. Geil, dass dein Blowout kam.
Nee, es
das hat, meint ihr ja nicht mit dieser Imperfektion, ne? Oder mit diesen interessanten Stellen.
Nee, also was mich zum Beispiel sehr abholt, ist einfach so eine Dynamik. Ne, zu sehen, dass da halt nicht jetzt nur eine Zeichnung, die vielleicht dynamisch gezeichnet ist. Mhm.
Das kann man ja auch wieder perfekt machen, indem du das halt
genau
immer wieder durchzeichnest und dann du, ist genau, es perfekt dynamisch.
Du versuchst
dynamisch
quasi so eine Dynamik zu
adaptieren, ne, ja, sozusagen.
Und das funktioniert halt nicht. Mhm. Und was ich halt super spannend finde, sind Leute, die dieses Gefühl so direkt auf die Haut transportieren. Mhm. Und da steckt nämlich auch in den allermeisten Fällen so gut wie keine Vorbereitung drin. Mhm. Ne, das sind halt einfach so, das sind natürlich auch so gut wie immer Leute, die das halt schon wirklich lange machen und auch sich auf sowas irgendwie so spezialisiert haben. Aber das hat halt so eine, ja, weiß ich nicht, so eine Lässigkeit, Lässigkeit trifft es irgendwie, glaube ich, gerade am besten, da, die ich so total geil finde einfach. Ne, das ist so, das hat auch so ein gewisses, so eine Zwanglosigkeit und so eine Lebendigkeit irgendwie. Und das ist eigentlich, das entspricht so viel mehr meinem Naturell irgendwo. Nicht so zwanghaft sich an so Regeln zu halten und alles so perfekt dann so nachbauen zu wollen und so weiter, sondern eigentlich müsste ich, wenn ich so nach meinem Naturell tätowieren würde, müsste das halt voll das Chaos sein. Und Und wahrscheinlich ist so diese Perfektion, die ich so angestrebt habe, so lange oder auch immer noch tue, ist mit Sicherheit auch irgendwo eine Auseinandersetzung damit. Mhm. Dieses, okay, da mache ich es halt richtig. Mhm. Ne, da kann ich allen beweisen, dass ich das doch kann. Mhm. Und,
also ein Korsett, was du da im Chaos geschaffen hast, damit es da schön drin bleibt.
Ja.
Ja.
Und das habe ich, das Thema habe ich durchgefühlt. Mhm. Also das ist für mich abgeschlossen. Also es ist abgeschlossen oder ich bin an dem Punkt, wo ich da mich so weit von entfernt habe, innerlich, dass das gar nicht mehr zur Debatte steht, dass ich wieder dahin zurückkehre. Mhm. Sondern es ist eher so mein Struggle gerade, dass das so umzusetzen irgendwie. Also
ja. Deswegen, also ich verstehe das. Das ist jetzt, oh Gott, wer jetzt ausgestiegen ist schon, weil es jetzt hier zu tief wird. Naja, ciao. Alle anderen, also.
Kann ich noch mal kurz sagen, was für ein Pen du nimmst und welche Cartridges und dann.
Nee, weil das war natürlich weiter. Das, was ich eigentlich, das ist natürlich der Wunsch, den man dann hat, glaube ich, dass man jetzt weiß, ja, aber es muss doch, jetzt sag doch, dass es immer eine Sima-Linienstärke ist und noch in der Kombi mit dem Schwarz und deswegen sind die Linien so gut. Hey,
Auf Toilette ist mal die These gekommen, die würde ich kurz raus. Bist du so perfekt und so gut, weil du Angst hast, abgelehnt zu werden? Also ist das aus so einer Angst heraus?
Ja, das hat er so ein bisschen gesagt, als du auf Toilette gegangen bist, genau.
Das war's, das hat ich verpasst.
Der Druck natürlich, der fließt da fast schon rein.
Ja, exakt. Genau. Ja. Also es ist nicht die Hingabe und die Freude und die Kreativität.
Die ist quasi damit, die ist in diesem Prozess quasi so mit erstmal entstanden. So, ne? Also dieses, natürlich gibt's ja so viele Sachen, die halt parallel noch irgendwie laufen, fernab von meinem Programm, sag ich mal. Die mir dann auch einfach wahnsinnig viel Spaß bringen, so, und das sind dann irgendwann auch so, das spiegelt sich dann in den Tätowierungen auch wieder, ne, dass ich nicht nur so den Drang habe, da so meine Perfektion zu demonstrieren, sondern das weckt auch irgendwie so ein ganz, weiß ich nicht, ob das schon so ein archaisches Gefühl ist, so, dass das einfach funktioniert. Mhm. Dass das einfach so, das geht auf. Mhm. Ne, das macht einfach, das macht Sinn. Ne, das ist so eine Sinnhaftigkeit irgendwie so auf so gestalterischer Ebene. Irgendwie. Mhm. Das finde ich auch geil. Das liebe ich auch an anderer Kunst. So, das ist auch das, was mich an anderen, unter anderem, ne, das ist auch das, was mich voll anzieht. Und, Es ist jetzt nicht nur so eine Art selbsttherapeutische Bewältigung oder sowas, aber das ist definitiv ein Teil davon.
Das entsteht ja ein Wert daraus, genau. Also wenn es auch Angst der Antrieb ist, entsteht ja trotzdem Wert daraus. Perfektion ist jetzt nicht das richtige Wort. Ich hatte dich leider unterbrochen.
Macht nichts. Nee, weil ich gedacht habe, so klar, also mir ist schon klar jetzt vom Prozess, ne, also dann war es irgendwann sehr perfekt. Das ist dann so dieses Peak, was man dann irgendwann erreicht. aber kannst jetzt du, oder ist das überhaupt der Anspruch? Also klar, du kannst jetzt die Rose anders, lockerer, leichter erstmal zeichnen und dann auch auf die Haut bringen, aber du wirst ja nicht von dieser laserartigen Tätowiertechnik wahrscheinlich abrücken, weil sie sollen ja immer noch eine gute Tätowierung sein,
ja.
Oder geht es auch um rough werden im technischen Durch?
Ja, das ist sozusagen so mein Goal gerade, weil ich halt, also ich bin halt saugelangweilt, also ich war an so einem Punkt, wo ich gelangweilt von meinen Sachen war, weil ich mich einfach dran satt gesehen habe und weil das für mich auch einfach zu glatt war. Und also nicht nur
also
die
nicht
Art,
nur motivlich, sondern auch
beides.
Technisch. Ja.
Genau. Und, okay. Und das klingt natürlich auch irgendwie total bescheuert, wenn ich so sage, so ja, ich kann halt sauber tätowieren und das möchte ich mir jetzt abgewöhnen. So ist es ja nicht, ne? So, aber ich, was ich so anstrebe, ist halt einfach so eine, also mehr Freiheit da drin. So, also dass das auch, dass ich das darin auch fühlen und sehen kann, dass ich mich von so einer starren Haltung löse.
Und wenn du jetzt sagst, also ich versuche dich da jetzt hinzuzwingen, und wenn ich jetzt sage, okay, also wenn du jemanden, der immer realistische Bleistift-Porträts gemalt hat, dem kann man ja jetzt ein Linol-Messer in die Hand drücken und sagen, mach's mal auf Linol, ja, oder mach's mal mit Holz oder so, dann, oder mit einem dicken Wachsstift. Aber was ist das in sozusagen im Tätowieren? Was? Also wie kannst du dich davon jetzt wegbewegen, ohne, ey, weil dein Medium ist, bleibt gleich und deine Tätowiernadel bleibt.
Das ist eine richtig, nein, richtig gute Frage, an der ich auch sehr lange schon sitze.
Oh, gut.
Also, weil ich krieg das bis jetzt nicht raus. Mhm. Ne? Also es ist auf jeden Fall, wenn irgendwo mal eine Linie drüber geht oder nicht ganz drin ist, ist so, dann ist auf jeden Fall, kommt sofort dieser Kritiker und es ist so, fuck man, das muss ich irgendwie jetzt beheben. Und da habe ich immer noch ein großes Problem mit, das so zuzulassen. Und das bewundere ich auch bei anderen Leuten, die tätowieren, dass sie damit leben. Das klingt schon so richtig dramatisch, das so zu sagen, aber die leben einfach damit, wie es gerade aussieht. Und
die wissen es ja vielleicht im Zweifel nicht.
Vielleicht, genau, vielleicht wissen die es auch nicht. Ich habe ja natürlich auch einen anderen Blick, mhm, so, oder meinen Blick. Und das strebe ich gerade wirklich so ein bisschen an. Da auch, ja, vielleicht ist es auch so, ich möchte da einfach so netter und nachsichtiger zu mir selbst sein.
In welchem Bereich bewegen wir uns? Du schattierst ein bisschen über die Linie. Ja. Die Linie ist ein bisschen wackelig.
Ja, ja.
Oder nee, bricht sowas raus, entzündet nee, sich. Oder
nee, es ist schon Ersteres auf jeden Fall.
Okay. Ne? Also. Und du würdest jetzt Reparaturarbeiten machen. Hast du ein Beispiel, wo das? Naja, ist jetzt ein bisschen.
Ja, ey, klar. Also ich meine, das ist ja auch, da gehe ich jetzt mal so, da wage ich mich jetzt mal mit dieser Aussage ein bisschen, traue ich mich mal raus. Das werden alle kennen, die tätowieren. So, alle wissen, wie das ist, wenn man einfach eine Linie verkackt hat und eine Lösung sucht. So, und im besten Falle fällt es halt in dem Moment natürlich der Kundschaft nicht auf. Dann finde ich dafür eine Lösung. So, ne, da kann ich mich tatsächlich auch mal drauf verlassen. Mhm. Das funktioniert immer, dass ich dann wirklich so on the spot entscheiden muss. So, okay, dann bastel ich da jetzt nochmal irgendwie ein Element dran oder mach da eine Fläche draus oder sowas. Ey, das ist Daily Business, ganz im Ernst. Mhm. So, ne? Und auch da versuche ich so ein bisschen transparenter mit umzugehen, weil jahrelang habe ich das so, war das super wichtig für mich, dass das natürlich niemandem jemals auffällt.
Ah, ja, verstehe ich.
Das könnte man ja auch schon verändern.
Ja.
Ja. Ne, also, man könnte ja sagen, okay, das ist jetzt dann schiefgegangen.
Und genau, und wenn dann halt jemand zurückkam und da war irgendwas nicht ganz in Ordnung, dann war es so, oh, fuck, Mann. Das war eine Katastrophe für mich. Das konnte ich gar nicht, da konnte ich nicht mit umgehen. Und hab dann immer alles möglich versucht, um da, was weiß ich, noch irgendwas zu retten und so. Das ist ja auch, das soll ja auch so sein, das ist ja auch gut, dass man, ne, dann nochmal, was weiß ich, ansetzt und irgendwie was überarbeitet. Aber was das mit mir gemacht hat, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ah, ja.
Und so, das ist immer noch schwierig für mich, wenn jemand ankommt und irgendwas ist nicht aufgegangen, so wie ich es wollte. Dann ist das für mich immer noch ein großes Problem, sozusagen, oh ja, hat nicht geklappt. Also es wäre ja eigentlich so einfach, dieser Satz, so, ne? Aber einfach nur sozusagen so, oh ja, das hat nicht funktioniert. Boah, das ist so.
Oh Gott, wenn du es schon sagst, ja, ist es auch schon so schrecklich.
So, weil mein Auftrag ist natürlich so, ja, ich muss jetzt dafür sorgen, dass es halt trotzdem jetzt, dass es funktioniert. So, ich muss irgendwas tun, damit es wieder funktioniert. So. Und manchmal geht es halt nicht. Und
ja, oft geht's nicht.
Wie machst du das denn?
Ich kann jetzt nicht so viel ändern. Bei mir ist es dann, also das Motiv, was ich habe, steht fest, ich ändere nichts mehr. Und wenn ich was verkackt habe, dann.
Aber kommunizierst du dann und sagst, ach,
da. Genau, das war so die Sachen, dass ich früher habe ich es auf jeden Fall geheim gehalten und auch nicht benannt. Und jetzt überlege ich, wer verträgt die Wahrheit oder wer sieht die überhaupt? Und das kann ich dann schon abschätzen. Und wenn ich jetzt denke, er könnte damit umgehen, dann werde ich transparent, weil das ist das Ziel. Ja. Aber dafür muss die andere Seite halt auch bereit sein, zu empfangen, weil ich glaube, so schlafende Hunde wecken ist ganz oft der Fall mit seinem, und dann Und auf der einen Seite hätte ich gern Transparenz und Verbundenheit, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ey, vielleicht bin ich der Einzige, der damit gerade nicht zufrieden ist.
Ja.
Und wenn ich es benenne, ist es wahr und ansonsten ist es nur mein Kopf.
Und dann
Kopf
ist es auch in meiner Tätowierung drin, ne? Und
genau.
Ich hätte es nicht gesehen und seitdem denke ich immer daran, dass du gesagt hast, ihr Auge ist nicht gut.
Ja, oder wie lange das mit dem Mohn hier, dass der gar nicht so aussieht, ne? Also lange hat es ja durchgehalten.
Dass er eigentlich ein Pfefferstreuer ist.
Das irgendwann ist es...
Das hat er ja lange nicht gewusst.
Habe ich nicht gewusst. Nach Jahren kommt sie an und sagt mir, dass eine Mohnkapsel so gar nicht aussieht. So, ne?
Oder ob es ein Salzstreuer ist.
Es hat ja ewig lange funktioniert.
Oh ja.
Aber irgendwann kommt so raus, in dem Falle wusste ich es ja selber nicht. Sonst hätte ich nicht noch vier weitere so eine Nase gemacht. Bis ich mir dann mal eine Mondkapsel angucke, wie die wirklich aussieht. Und das zum Beispiel ist jetzt, das ist noch eine weitere, ich kann jetzt zum Beispiel mit euch drüber lachen.
Ja.
Früher wäre so, oh fuck, also darf ich nicht in der Öffentlichkeit nennen, weil dann jeder nachguckt auf seine Mondkapseln, was da los ist. Und ich denke jetzt, die sind eh drauf. Jetzt kann jeder gucken, ob er eine korrekte Mondkapsel hat. Und ich übernehme die Verantwortung, ich hab's verkackt, ich hätte mir die angucken müssen.
Ey, und das finde ich, das löst in mir schon Stress aus, darüber nachzudenken. Und ich habe einen guten Freund von mir, dem habe ich mal so einen Crawling Panther irgendwo, ich weiß nicht, auf dem Arm tätowiert, glaube ich. Und der hat ja immer so diese Claw Marks, ne, so in der Haut. Die habe ich einfach in die falsche Richtung gezogen. So einfach
wie,
so.
Die sind dick oben?
Also die sind ja normalerweise sind die quasi oben, also über, also die gehen zeigen nach oben.
Zeigen nach oben.
Er rutscht nach unten.
Genau, ja. Und ich habe die aber nach unten gezogen, so als wäre er quasi so in die, so reingesprungen.
Er ist reingeschlittert. Ne?
Und das habe ich natürlich nicht gemerkt, so beim Tätowieren. Mein Freund hat das dann erst ein paar Wochen später irgendwann so, ey, guck mal, ist das nicht eigentlich unlogisch?
Ja, der so, sagt schon.
Und ich so, oh, fuck. Und in dem Moment war so klar, es gibt nichts, was ich sagen kann. Es ist einfach so. Es ist einfach so und so und jetzt lache ich darüber so, ne, weil wie gesagt, es ist ein guter Freund von mir, der auch stark tätowiert ist und dann ist das halt so eine funny Side Story irgendwie, ne, aber wenn das jetzt so auf einem Kunden oder einer Kundin wäre, die ich so einmal nur tätowiert hätte und dann kommt die Person irgendwie in den Laden und meint so, ey, das stimmt doch irgendwie so nicht, ne? Das wäre richtig schlimm. Das wäre so richtig schlimm für mich. Und ich wüsste also so.
Kannst du auch nichts machen in dem Falle?
Gar nichts.
Nach oben setzen, dann ist es gar vielleicht, hätte nichts. Der so gekrankt.
Ja.
Es wird ja immer schlimmer. Jede Korrektur wird ja schlimmer.
Ja. Na, das wird sowieso immer so. Es wird eh immer schlimmer, wenn man dann noch weitermacht.
Meistens, ja.
Was ich gerade merke, oder was ich so raushöre oder vermute, ist, es wird sich vielleicht gar nicht so viel verändern, aber das Gefühlsleben wird sich verändern. Also du bist entspannter, wenn mal was passiert. Es werden wahrscheinlich gar keine Fehler weiter passieren oder nicht mehr. Aber du musst halt einfach entspannter.
Oder auch vor allem das, was andere halt als Fehler überhaupt bewerten. So, ne? Das ist ja auch, finde ich, immer ein ganz wichtiger Punkt. So das, was ich als Fehler bewerte, das existiert für ganz viele einfach gar nicht. Also ich habe das schon, das kommt schon oft vor, dass ich irgendwie sage so, oh, wenn ich irgendwie, was weiß ich, Stammkundschaft tätowiere und dann sehe ich da irgendwie auf einer älteren Tätowierung so, da muss ich glaube ich nochmal einmal die Farbe ein bisschen nacharbeiten. So, hä, was? Das fällt den Leuten gar nicht auf teilweise.
Ja.
Und selbst wenn irgendwo Marken drin sind, so die meisten Leute sind halt voll fein damit. So, ich habe so viele Tätowierungen auf mir, die halt vermarkt sind, wo also wahrscheinlich auch mehr oder weniger jede irgendwo. Und das ist mir so komplett egal. Also ich habe noch, ich glaube, ich habe noch nie eine Tätowierung so wirklich nachstechen lassen und ich würde es, glaube ich, ich will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, es könnte sein, dass ich das schon mal gemacht habe, aber
Also bei mir bist du jedenfalls noch nicht gekommen.
Das hat jemand anders dann gemacht.
Auch geil. Richtig gut geworden, guten Tag gehabt. Aber ich habe ja auch festgestellt, wenn die Tätowierung dann mal eingeheilt ist, dann ist das schon Teil des Körpers und dann zum Beispiel nochmal zu sagen, das ist nicht gut gelungen, da gehen Leute oft in eine Verteidigung, wo ich denke, ich will dir gerade den Fehler reparieren.
Ja.
Und die Leute, also wenn du über einen Muttermal redest oder so, nee, und dann sagst okay, das ist eine Identifizierung und dann muss man jetzt wieder auch nochmal vorsichtig sein. Für mich habe ich jetzt gelernt, also dass ich da nicht an meinen eigenen so rumhacke, weil das kommt eigentlich am meisten vor, dass ich dann sage, ich muss da nochmal was machen.
Ja, genau so ist es bei mir auch.
Wie ist jetzt mit der Mondkapsel, nimmst du das mit Humor?
Gut,
du bist
da
ja
gibt's
doch
andere Sachen, die schlimmer sind.
Oder genau so eine Sache. Und wie
die
ist
Mondkapsel finde ich witzig.
Das sind witzig, wie mit den Tiger.
Und weil ich ja auch, wie ich vorhin gesagt habe, und weil man das dann auch wieder so in eurer Branche und je nach Standing der Tätowiererin oder des Tätowierers verzeiht. Weil dann sind wir die vier mit der falschen Mondkapsel von Sebastian Lomaschke. Ist ja auch
so,
wieder witzig.
Ist auch so ein exquisiter Club.
Ja, quasi. Ja, diese vier, die er mal zu der Zeit falsch tätowiert hat. Ist ja dann auch wieder so ein Ding.
Aber nicht, dem hätte das nicht passieren dürfen? Gerade dem?
Nö. Nee, das ist so. Ach, bei dir ist es irgendwie witzig, weil es wirklich auch nicht zu dir passt, weil du ja kein klassischer Verpeiler bist wiederum.
Ne, deswegen finde
ich
es
wo man
ja
jetzt sagt, oh, jetzt sich mal wieder nicht konzentriert. Nee, wenn es dir 30. Mal passiert, dann würde ich sagen, Alter, du kannst dich ja wirklich mal konzentrieren. Wir kennen uns sogar und du hast es auch bei mir wieder verkackt. Das wäre was anderes.
Ah, okay.
Aber so.
Ja.
Aber jetzt diese Perfektion und dieses, was ja dann diese komplette Identifikation mit einem, mit dieser perfekten Arbeit und dass man das perfekt macht und alles richtig macht, ist es nicht nur unter diesem Bewertungssystem von Kollegen und Kolleginnen?
Oh ja.
Weil das finde ich, wenn ich es mal ehrlich so sagen darf, bei euch so krass, es, weil ich weiß ja auch auf der anderen Seite, wie oft die Meinung von Kunden ja, oder Kundinnen für euch ja eigentlich nicht eine Rolle spielt im Sinne der technischen Bewertung, weil ihr wisst ja ganz genau, dass ja. Die das alle nicht technisch bewerten können, nicht wirklich. Also geht es ja dauernd
also zumindest,
nur darum, oder nicht, ja. Nicht so in der Tiefe,
ja,
würde ich
ja.
sagen.
Immer mehr Leute aber.
Immer mehr, ja,
das
ist auch
einfach,
anders, genau.
Jetzt nicht mehr.
Also geht es ja die ganze Zeit darum, dass die Leute, die man für sich ausgewählt hat im Kopf, die unter KollegInnen die das Bewertungssystem handeln, wie die das finden.
Voll.
Und wie die, was die jetzt sagen, wenn ja. du jetzt das veränderst.
Ja.
Hast du eine Jury in deinem Kopf von
genau.
Kollegen und Kolleginnen?
Ja, alle Leute, die ich kenne.
Ja, und alle ja. haben doch so eine, aber alle haben doch so eine, ja, aber die sind doch trotzdem bei dir anders als bei dir.
Andere
ja.
Leute
ja, also du wirst jetzt, du könntest wahrscheinlich jetzt so 10 Namen sagen, wo du denkst, na, da gucke ich auch
ach,
manchmal,
auch
ob die meine Storys gucken.
Ich könnte auch 50 Namen, glaube ich, sagen.
Ja.
Also ey, auf jeden Fall ist mir das voll wichtig, was so meine Peers quasi, wie die das finden.
Und
so.
Guckst du nach, ob wer deine Sachen geliked hat und
manchmal,
Storys geguckt
ja.
hat und ob
ja.
die 5, 6 TätowiererInnen dabei sind?
Manchmal mache ich das, wenn ich so ein bisschen so Time on my hands habe und irgendwie so ein bisschen wieder zu viel auf Instagram abhänge. So, klar gucke ich mir dann auch an, wer so meine Bilder liked irgendwie. Und ey, das freut mich natürlich voll, wenn das Leute sind, zu denen ich irgendwie aufschaue, die mir einfach
ja.
dadurch eine Bestätigung geben, weil mehr ist das ja nicht.
Und
es
wenn
ist ja,
nicht? Und wenn jetzt die Clemens Hahn hat das Ganze
dann
gleich,
entfolge ich denen und rede nie wieder
ja.
mit denen.
Genau, das ist richtig.
Nee, aber es ist so, also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, so ja, okay, das ist halt auch, das funktioniert nur in diesem kleinen Moment, gibt mir das halt einfach diese kurze Bestätigung und danach ist es wieder weg.
Ja.
So, ne? Weil das ist halt ein Loch, was nie gestopft wird.
Mhm.
Und trotzdem freut es mich, weil das es ist ja jetzt nicht irgendwas, irgend so eine wertlose Reaktion auf irgendwas, sondern ich mache das halt auch gerne. Ich zeige auch gerne Leuten, dass ich die Tätowierung super geil finde und freue mich. Also ja, ich freue mich dann auch drüber, wenn ich denen das irgendwie mitteilen kann und ich mache das, also ich versuche das auch so seit nicht allzu langer Zeit so ein bisschen aktiver auch zu machen, nicht nur halt so Sachen einfach mal so eben wegliken und dann vergisst man das sofort wieder, sondern manchmal schreibe ich den Leuten das auch dann irgendwie gerne, was ich da irgendwie gerade so geil dran finde.
Mhm.
Und weil weil das irgendwie auch so eine der, ja, recht, also es ist schon irgendwo so eine Form von Wertschätzung, die so, glaube ich, eine etwas längere Halbwertzeit hat als dieser Moment, wenn man fertig ist mit dem Tätowieren, man macht eben ein Foto vielleicht und dann geht das Ding raus und dann ist das irgendwann aus dem Gedächtnis verschwunden so.
Mhm.
Und weil man hat ja, also eigentlich haben wir ja nichts so an Portfolio irgendwie zur Hand oder sowas, ne? Es sind halt nur Fotos oder Zeichnungen und irgendwie finde ich das schön, wenn man sich da so gegenseitig einfach auch so pushen kann und den Leuten einfach auch mitteilen kann, so wie geil man das findet.
Mhm.
Und das ist so, ich finde, das ist einfach eine schöne, nette Art und eine Geste. Und weil ich weiß, dass mich das halt auch befeuert, wenn Leute, ne, die ich irgendwie so, ja, bewundere, sag ich jetzt mal einfach so ganz platt, natürlich ist das schön, von denen ein Kompliment zu bekommen. So, da freue ich mich voll drüber, ne? Ich hatte jetzt irgendwie, oder so eine Situation wie wenn, keine Ahnung, wenn ich so Tätowierer oder Tätowiererin tätowieren darf. So. Mhm. Das ist für mich auch immer so, das ist nochmal so, ich will das jetzt nicht in so ein System packen, so, aber das ist schon auch sehr special. So, ne? Ja. Das ist für mich auch immer eine, voll die schöne Anerkennung. Mhm. Und unklar finde ich das gut. So, ne? Also ich, warum sollte ich das nicht gut finden? Ich will schon oder ich achte schon darauf oder ich habe das zumindest auch im Kopf so, dass es halt auch, es ist nur, ich will das für das nehmen, was es auch wirklich ist. Und das ist, und mehr ist es dann im Endeffekt auch nicht. Mhm. Ne? Es ist einfach so eine nette Geste, ein Kompliment und das gibt mir ein gutes Gefühl, aber das ist jetzt nicht meine Motivation, mir Mühe zu geben.
Ja.
So, darum geht's jetzt nicht. Also es ist.
Nee, ich meinte auch eher dann im Verlassen dieses des Perfektionismus, ob das dann nochmal schwer wird.
Oh ja,
wegen der KollegInnen.
Auf jeden Fall.
Sozusagen.
Ja.
Weil dann hat man ja, ja nochmal so eine, keine Ahnung, dann fragen sich die KollegInnen so, was ist denn mit Marvin eigentlich?
Ja, ja, ja. Ey, da
ist das jetzt, ist das so ein Plan oder ist das, geht's ihm einfach nur nicht gut?
Also das wäre schon schwer zu ertragen für mich.
Ja, oder?
So, auf jeden Fall. Und
jetzt hast du das ja Gott sei Dank in dieser Folge festgehalten. Man kann darauf referenzieren immer und sagen, nein, das hat er doch gesagt, dass er das machen will. Das war ja ein Plan. Dem geht's jetzt nicht schlecht, der will rougher werden. Oder so.
Ich glaube halt auch, dass so, wenn ich so sage, ne, ich möchte so ein bisschen rougher werden, dann ist das einfach so eine, so minimal außen wahrnehmbar, was für mich halt so ein Riesenschritt schon ist. Und ich denke mir, dass man vielleicht über einen längeren Zeitraum sieht man eine Veränderung. So, ne? Aber also ich meine, ich werde jetzt auch, also es sprechen mich schon auch Leute drauf an. Ne? Also meistens halt KollegInnen, die auch so da so into sind, nehmen das wahr. Und das finde ich ist auch nochmal so, das ist auch so richtig so Balsam für meine, für meine Seele, weil ich das ein schönes Gefühl ist, so zu hören, dass Leuten das auffällt, die da auch so einen ähnlichen, dem so einen ähnlichen Stellenwert beimessen. Und das finde ich voll geil.
Ja.
So, weil da, und auch da wieder, ne, ich liebe das, mit Leuten darüber zu sprechen. Wenn mir zum Beispiel irgendwie auffällt, so, ey, das und das hat dich in deiner, hat sich in deiner Arbeit eigentlich verändert. So, erzähl mal, was da abgeht. So, ne? Finde ich mega spannend einfach. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Den finden wir für dich wieder.
Okay.
Sind hier denn noch Sachen auf der Liste?
Ja.
Die sieht so, eins ist nur durchgestrichen.
Nee, das habe ich drin. Okay, das haben wir drin. Das haben wir drin. Das habe ich drin, das habe ich drin, das habe ich drin. Das haben wir jetzt schon so ein bisschen angerissen. Jetzt haben wir das beides noch.
Mhm. Wow.
Und ich das.
Ich bin schwer beeindruckt.
Sollen wir so machen?
Ja, warte mal, war jetzt noch?
Oder genau, weil sonst verlassen wir dieses Thema vielleicht.
Dieses ich glaube, ich wollte noch mal, weil das für mich jetzt ganz weit in dieses Abstrakte. Was ist der Reiz vom Abstrakten? Oder wo habt ihr das schon?
Warum fragst du das?
Weil es für
das
mich
nicht
jetzt,
verstehst.
Ja, ja, weil es jetzt fremd ist für mich. Ich merke, gerade im Traditionals wären jetzt mehr Sachen, wie, genau wie du das, alles war am Anfang perfekt und auf einmal wird es immer mehr gemischt, abstrakter, wilder. Und für mich als Zwangi ist das total, warum sollte man das machen? Erstmal Veränderung, der Marvin hat doch das immer so gemacht. Warum macht er das jetzt? Und aber speziell auch nochmal, was wäre für mich attraktiv, abstrakt zu arbeiten oder was ist der Vorteil? Oder ja.
Ja.
Und vielleicht nochmal erklären, was dein Abstrakt gerade ist.
Ja.
Weil wir haben jetzt nichts.
Also es ist natürlich auf einer Seite so mein Teilhaben an so einer großen Entwicklung. Also das spielt eine Riesenrolle, ne? Dass ich natürlich jetzt wahrnehme, dass das halt schon so ein, so wie so ein, ne, dass so ein Overall-Shift ist, so im Tätowieren. Ja. Also in meiner Traditional Bubble quasi. Ja. Und das holt mich aktuell zumindest auch optisch einfach voll ab. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt irgendwie lang genug meinen Kram so gemacht habe und
nämlich
auch ein bisschen gelangweilt bin. Und es hat aber auf jeden Fall auch noch so eine, das ist jetzt die ganze Zeit hier so, das ist ja schon so ein bisschen so Psychogelaber, also so
nicht, die Leute.
Also ich meine so ihr wisst, wie ich das meine.
Ja, ja.
Und es hat auf jeden Fall auch was damit zu tun, dass ich so da so ausbrechen möchte einfach.
Ach, ein Ausbruch.
Ja. Mhm. Ne, also, dass ich so aus dieser Form, die ich mir so geschaffen habe, über Jahre, also und quasi bis zu so einer Perfektion so getrieben habe, das war fast schon so sinnbildlich für so eine innere Entwicklung, die ich schon viele Jahre vorher auch durchgemacht habe und dann irgendwann an so einem Punkt war, wo ja, das so mein Status quo war. Einfach so dieses, ja, diese, im Endeffekt ist es ja dieser so ein Leistungsding. Mhm. Und weil die letzten Jahre eben von so super krassen Veränderungen irgendwie geprägt waren, und auch halt irgendwie so guten Entwicklungen dann im Endeffekt, merke ich so, boah, ja, ich will da so komplett raus. Ich will einfach so, ich häute mich so ein bisschen. Ne? Also das ist so mein Antrieb da irgendwie gerade auch. Und das funktioniert ganz, also das ist ganz cool, dass es halt auf der technischen und gestalterischen Ebene halt gut funktioniert, aber gleichzeitig auch so voll in meinen inneren Prozess so greift. Und das fühlt sich so sehr zusammenhängend und auch irgendwo logisch an. So, ne? Also es ist so, wenn ich so richtig runterbreche, so, das ist so ein Ausbruch. Mhm. Das ist so ein Loslassen auch und so ein Weiterwachsen.
Ja, und auch ein weg von diesem, was du meintest, Leistungsanspruch oder Perfektionismus.
Ja.
Den du ja, was habe ich jetzt über, kannst ja gar nicht mehr steigern. Also ich meine, du bist ja an einem Punkt gewesen.
Ist ja auch das Ende der Fahnenstange irgendwie so. Ne?
Wie sauber soll man noch ein Traditional machen oder wie korrekt noch?
Ja.
Heißt ja für dich dann, dass du zu, also dass du zu therapiert bist oder dich selbst zu sehr mit dir beschäftigt hast, um jetzt noch, um eine Änderung reinzukriegen, weil mental hast du die Sachen, hast du ja viel ausgemerzt. Der Drive, wie bei Marvin, aus was rauszukommen und das ist dann auch inhaltlich in den Sachen drin, ist schwieriger bei dir.
Ja, ich merke auch, dieses Wilde ist irgendwie, merke ich, ist gerade Thema, ausbrechen, wild. Mhm. Und ich bin jetzt so noch, entweder bin ich noch, ich merke es noch nicht, dass ich wild werden will, oder ich denke, ich will gar nicht wild werden, ich will gar nicht ausbrechen. Heißt das jetzt, ich bin mit mir zufrieden und stagniere jetzt gerade?
Das meinte ich, genau, langweilig die Leute. Das meinte ich als Gegensatz.
Und wann kommt jetzt bitte mein Ausbruch?
Was
ist los? So, ja. Ne? Und
du bist zu entspannt, mein Lieber.
Das sind alles so eine Sachen, die dann auch bei mir abgehen. Wenn sich die Leute verändern, muss ich jetzt mitmachen. Und dann merke ich, ich werde jetzt nicht da aufspringen, weil es entspricht mir jetzt nicht. So, ne? Aber ich muss irgendwas verändern. Aber was ist jetzt individuell meins? Weil ich jetzt nicht in diesem Kollektiv denke.
Ja.
Oder ich kann das nicht. Oder ich glaube, im Traditional, wenn man so wie du, bist du ja in einer Gruppe mit Werten und sehr engen Rahmen und alle entwickeln, sagen wir mal, den Adler weiter. Ja. Und hat jeder seinen Adler, der ist perfekt und dann bricht das ganze Konzept, weil ansonsten macht ihr alle diese Adler
sonst
ständig.
Stagniert es halt einfach.
Ja. Und so, dann ne? muss es ja irgendwann...
Ich glaube, das ist halt auch so, da kommt dann, glaube ich, so voll zum Tragen, dass so dieser künstlerische Aspekt halt immer größer wird und auch größer geworden ist in den letzten Jahren. So, ne? Dass Leute mit künstlerischer Bildung ins Tätowieren kommen und da Sachen aufpicken, sag ich mal, wo andere sie liegen lassen haben und einfach super spannende, geile Sachen draus entwickeln, die auch technisch halt gut funktionieren. Und,
Das ist neu. Weil früher waren immer künstlerische Tätowierungen, wo man sagt, naja, hält eh nicht.
Ja, genau.
Die haben das Medium nicht verstanden.
Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, im Traditional ist es halt so, ist so dieser Kunstaspekt so gewachsen, dass das halt schon auch so eine ganz eigene Dynamik irgendwie annimmt. Es gibt ja super viele so richtig renommierte Traditional-TätowiererInnen, so die zum Beispiel jetzt nebenbei so richtig abstrakte Kunst für sich entdeckt haben und das halt auch so voll betreiben und auch so richtig in dem Game irgendwie drin sind. Und vielleicht ist das halt auch einfach so ein normal, also so ein natürlicher Prozess, dass es irgendwann ist, irgendwas auch auserzählt.
Ja.
So, ne? So nehme ich es wahr, dass so ein Kollektiv die Sache weiterentwickelt hat und jetzt muss es wieder brechen und wieder neu aufgebaut werden, irgendwas durch was anderes.
Mhm. Und ich denke mal, so wird es halt wahrscheinlich weitergehen. Ne? Es wird irgendwann kommt ein anderer Impuls, so, der vielleicht irgendwas ins Rollen bringt. So, und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass man halt einfach niemals wissen kann, was wird das halt sein, so.
Jetzt habe ich's. Ich werde das jetzt, was Marvin und Co. machen, noch 3 Jahre beobachten, analysieren.
Klar.
Und dann kommt mein Ausbruch. 3 Jahre später.
Ja, 3 Jahre.
Ich bin so richtig gespannt. Ja.
Die Welt hält den Atem an. Was denn du machst?
Es dauert einfach nur ein bisschen länger.
Ja, wirklich. So, jetzt machen wir die neuen Quickies.
Wow, leg los.
Kannst machen.
Ja.
Ja. Geil. Oh, kann ich jetzt mal kurz ein Stück Schokolade essen?
Dann? Wir sind jetzt im Off. Wir machen die Mikros
Liebe
aus.
Liebe Grüße an Alex Dörfler. Hallo. Ich esse jetzt ein Stück Schokolade.
Wow, du hast die Spitzen
raus. Heute bin ich doch richtig, heute bin ich doch richtig flockig unterwegs.
Die Abrechnung. Jetzt die Namen. Alex Dörfler war gerade an. Wem willst du noch was sagen?
Alex Dörfler, passt auf. Kannst du mir ein Stück Schokolade geben?
Ja.
Nein, und ich habe mich doch seit dem vorletzten Wochenende, habe ich mir doch vorgenommen, mich noch authentischer zu zeigen.
Ey, das sind wir doch.
Noch authentischer.
Gerade beim Thema.
Ja.
Marvin ist authentisch.
Und Marvin hat es auch gesagt jetzt. Marvin hat mich auch gerade unterstützt, sozusagen, dabei. Bestätigt. Und deswegen, ich würde ja viel mehr Namen hier nennen.
Wie geht's dir eigentlich damit, dass jetzt bei unseren aktuellen Videos die Tonqualität nicht deinem Perfektionismus entspricht?
Schlimm. Richtig schlimm.
Und wie gehst du damit um? Was passiert so?
Schlecht.
Beschreib mal.
Also ich überlege, jedes Video, was ich schneide, nicht zu schneiden.
Mhm.
Nicht mehr weiter zu schneiden. Ich probiere im Wochentakt neue Tools aus, die nochmal die Stimme verbessern. Ich habe bestimmt schon für 7 verschiedene Testversionen bezahlt und Apps runtergeladen, die scheinbar noch besser die Stimme filtern oder was drüberlegen. Hilft alles nichts.
Du treibst den Perfektionismus weiter. Und
wir brauchen neue. Nö, ich lasse es ja jedes Mal los, wenn ich es poste.
Ja. So war jetzt mal. Ich denke jedes Mal, oh, toll, dass du es gemacht hast. Und ich warte jedes Mal, dass du sagst, nee, mach ich nicht, veröffentliche ich nicht.
Ja. Ist schlimm. Ist ganz schlimm, aber ich lasse es, also wenn ihr ein veröffentlichtes Reel aus der...
Weinst du?
Genau, aus den letzten Conventions da seht, weine ich. Aber dann seht ihr auch immer, dass ich losgelassen habe. Also das ist natürlich
so habe ich es genau wahrgenommen, also ohne Scherz, so habe ich es wirklich wahrgenommen. Weil eigentlich warte ich wirklich, dass du sagst, nee, das mache ich nicht.
Ja, ja, so geht es. Ist auch für mich richtig schlimm. Also ich kann es jetzt, ich kenne jetzt, der Vergleich hinkt, weiß ich, aber... Ich kenne ja auch aus Friseur- oder Maskenbildzeiten ja trotzdem auch das Schuldgefühl und so von schlechter Arbeit oder,
ja,
oder auch von dem Lügen, wenn man schon am Waschbecken sieht, dass die Farbe nicht so geworden ist, wie man dachte.
Oha.
Und dann versucht man noch mit Ausreden und langen, das ist jetzt das Licht, wir haben ja auch super künstliches Licht hier im Laden, das ist ja der Gelb, das ist ja der Goldton auch immer noch mal ein bisschen verfälscht.
Und dann
draußen.
Geht so der Kunde raus und direkt so Tür zu und so Close-Zeichen einfach.
Ja. Also, genau. Nee, und jetzt mit dem Sound ist auf jeden Fall schwierig bei den kleinen Videos. Aber ja, wie gesagt, ich kann ja bei jedem Video üben, das loszulassen. Ist ja auch alles hier Therapie.
Therapeutisches Posten.
Auf jeden Fall. Das ist therapeutisches Posten. Mit dir zusammenarbeiten als Therapeut. So, wir haben jetzt noch ein paar Quickies erstmal. Da bringen wir jetzt ein bisschen erstmal hier nochmal Schnelligkeit auf die Fahrbahn. Oh Gott, das ist auch so eine Business-Floskel. Ich arbeite ja bei der Deutschen Bahn und da sagen ganz oft Leute natürlich so auf die Schienen bringen oder sowas.
Was wäre das in der Tätowierwelt?
Ah, oh, so spontan.
Ah, oh, da bringen wir mal ein bisschen Tinte in die Haut.
Oh, oh Gott, das ist Alter. Schlimm. Ja, so irgendwas so mit Stechen oder mit, ja.
Die Wollzahl mal ein bisschen hochdrehen.
Oh, das ist ja schlimm.
Nee, also das Schlimmste, was es gibt, ist so, boah, da, also irgendwas mit so unter die Haut gehen.
Ja.
Das ist the worst.
Du öffnest dich emotional und ich sage, das geht unter dich.
Oh, das ist richtig schlimm.
Ich habe so eine körperliche Reaktion darauf einfach.
Elektroschlag. Manchmal, wenn ich jetzt die Captions einmal von der KI kontrollieren lasse und nochmal mir was vorschlagen lasse, dann kommen genau so eine schlimme Sache. Weil die adaptiert natürlich so ein bisschen das Handwerkszeug von so Leuten, die Artikel schreiben. Oder so. Und die machen natürlich in so einem Moment genau das.
Ja.
Schauen wir uns an, was Marvin unter die Haut.
Boah.
So. Ganz schlimm. Okay, deswegen machen wir schnell.
Oh, herrlich.
Das schüttelt mich auch richtig. Jetzt machen wir mal was Schnelles hier weiter. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht schnell. Streng oder nachsichtig?
Nachsichtig.
Wissen oder Glauben?
Oh, Wissen.
Vater oder Mutter?
Mutter.
Das ist ja richtig saftig. Billig oder teuer?
Teuer.
Modern oder nostalgisch?
Nostalgisch.
Kind oder Haustier?
Haustier.
Barfuß oder Lackschuh?
Bitte was?
Barfuß oder Lackschuh? Das ist schlimm. Ja, das ist ein Boomer. Das ist eine Boomer-Karte.
Barfuß
ist
oder
ein Harald Junke-Song. Barfuß oder Lackschuh? Alles oder nicht?
Ja, da habe ich am besten eine Bildungslücke.
Dieses Boomer-Ding fand ich am besten.
Fleißig oder faul?
Faul.
Introvertiert oder extrovertiert?
Introvertiert.
Dominant oder devot?
Dominant.
Geizig oder verschwenderisch?
Verschwenderisch.
Nüchtern oder im Rausch?
Nüchtern.
Pflanzlich oder tierisch?
Pflanzlich.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Engel oder Teufel?
Teufel.
Alles, das wollte ich raussortieren.
Das ist wirklich auch schlimm.
Scheiße.
Was hast du gerade aber gesagt?
Teufel.
Bescheiden oder ambitioniert?
Ambitioniert.
Zu viel oder zu wenig?
Zu wenig.
Halb voll oder halb leer?
Halb leer.
Räuber oder Gendarm?
Räuber. A oder B?
Bist du überhaupt noch von Köpenick befreundet?
Wir abstrahieren das doch jetzt. Nächste Mal A
oder B. Maskulin oder feminin?
Feminin.
Misstrauisch oder vertrauensselig?
Misstrauisch.
Ernsthaft oder albern?
Albern.
Anfang oder Ende?
Ende.
Geist oder Körper?
Körper.
Langsam oder schnell?
Langsam.
Laut oder leise?
Leise.
Vorsichtig oder mutig?
Ah, vorsichtig.
Nachtragend oder versöhnlich?
Nachtragend.
Tiefgang oder Oberfläche?
Tiefgang.
Emotional oder rational?
Emotional.
Angriff oder Flucht?
Flucht.
Engel-Teufel-Karte raussuchen.
Hier ist Engel-Teufel. Und das Barfuß oder Lackschuh, das muss auch auf jeden Fall raus. Das kennt kein Mensch, der nicht 50 ist.
Guck mal das Geräusch. Da wo ist der Lackschuh her?
Da musst du selber raussortieren.
Das ist ein Generationsproblem, Alter. Das fand ich wirklich gut.
Das ist wirklich ein Generationsding. Richtig
originell.
Wie alt bist du, Marvin?
Ich bin 34.
Ja?
Ja, warum?
Ich bin ganz, ganz enttäuscht, weil ich dachte, du bist älter.
Wirklich?
Ja, mit so, ach so, scheiße, er ist doch jünger.
Warte mal, also das möchte ich jetzt verstehen. Also älter als...
Ich dachte gerade, wir können jetzt so richtig so connecten, weil wir sind, dachte ich, gleich alt. Und dann dachte ich so, so gegen ihn ja. Und dann hast du gesagt 34 und dann sank meine Stellung.
Also hast du gedacht, ich bin älter oder hast du es gehofft?
Ich habe gedacht, du bist älter und gehofft.
Okay.
Jetzt in dem Moment habe ich es gehofft, deswegen sonst würde ich es nicht hoffen. Und ich habe es gedacht, aber jetzt nicht optisch oder so.
Das ist mir natürlich jetzt sehr wichtig, dass das klargestellt wird.
Was war der Grund für die Frage, für das Nachfragen? Dass du optisch?
Weil ich, lustigerweise, wenn ich diese Frage beantworte, die ab und zu mal aufkommt, dann sind Leute immer so übelst über, also die hätten mich halt so jünger eingeschätzt.
Jünger?
Immer.
Ach so. Und ich finde, du hast so eine alte Seele.
Okay, ich glaube, das ist dann eher so optisch, also das ist eher so auf das Optische bezogen. So,
dass die Leute das denken?
Ja, also weil ich...
Durch den Schnurrbart wuchst du eher älter.
Also, aber über, also stellt euch vor, ohne Schnurrbart, ich sehe aus wie 12.
Nee.
Doch, also ich...
Aber ich finde jetzt auch sehr...
Ich reiche mal ein Bild nach.
Ich finde jetzt so Männergesichter, die so, wie sagt man?
Du willst doch.
Es wird nur schlimm. Es wird ganz schlimm, was ich
sagen.
Nee, jetzt wird alles.
Sag es einfach.
Jetzt wäre ich schon rot.
Sag es nur in Bezug auf Marvin.
Nein.
Nur für Marvin.
So Posterboy-Gesichter finde ich halt auch attraktiv und deswegen ist es für mich nicht gleichzeitig, dass man jung aussieht.
Ah ja, ich glaube, ich verstehe.
Ich setze das nicht gleich, sozusagen. Ich finde es einfach attraktiv, wenn man so ein
Marvin ist attraktiv
jugendliches
für dich.
Posterboy-Gesicht hat. Mann. Und deswegen habe ich, und da habe ich nicht gleichzeitig im Kopf, der ist 12. So meine ich nicht.
Ach so, ja.
Okay, verstehe.
Okay.
Also danke fürs.
Das ist so ein
Ich habe so naiv gefragt und als es raus war, dachte ich, okay, das war.
Sie wird dich erschlagen, ja. Nachträglich um 23 Uhr heute noch. Kommen wir aber trotzdem zur Optik, weil, also du hast heute Fotos gemacht.
Oh ja, stimmt.
Mit
also
Philipp
nicht
Nürnberger.
Ich. Der Philipp hat die Fotos gemacht.
Genau, ja. Der hat von dir Fotos gemacht.
Ja.
Wie ist das dann für dich? War das das erste Mal, dass der Fotos von dir gemacht
ja,
hat?
Ja, das war das erste Mal.
War es das erste Mal überhaupt, dass jemand von dir professionell Fotos gemacht hat?
Nee, das ist schon ab und zu mal irgendwie passiert. Also ich hatte mal, keine Ahnung, so meine Schwester, die ist Friseurin und die arbeitet in einem Salon halt und da war ich dann so ab und zu mal so Modell für irgendwelche Frisuren.
Ja.
Und das hing dann da irgendwie im Laden und sowas. Und also so hier und da gab es sowas schon mal. Mir fällt gerade nicht mehr so.
Aber auch im Business-Kontext?
Ja.
Ja. Du hast entschieden für dich, ich brauche mal Fotos.
Ach so,
von
nee,
mir.
Das nicht. Das hab ich tatsächlich noch nie gemacht. Also so professionell Fotos von mir machen lassen, das ist noch nicht passiert. Der Philipp hat mich halt einfach so random angeschrieben. Also ich kannte ihn halt auch vorher nicht. Ich kannte ihn als Fotografen sozusagen. Aber wir hatten jetzt keine Verbindung oder so. Und dann, und ich fand es einfach super sweet. Ich fand das voll nett irgendwie, dass er gefragt hat. Und dann, klar, ich habe immer Bock auf sowas. Ne? Ich finde so, schmeiß mich da gerne in so Situationen irgendwie, auch wenn
das
nicht so ganz gewohnt ist oder so.
Wie du dich so fühlst vor der Kamera.
Ach, also.
So als Intro.
Heute bei Philipp war es mega nett. Es war einfach richtig schön.
Wart ihr draußen oder drin im Studio?
Wir waren drin.
Mhm. Bei ihm in der Wohnung.
Ja. Ja. Und wir haben.
Was denn jetzt schon für krasse TätowiererInnen schon alle sozusagen in seiner Wohnung hatte.
Ja.
Das ist auch so witzig.
Und wir haben, glaube ich, erstmal, keine Ahnung, 2 oder 3 Stunden gequatscht einfach nur. Und das war allein dafür hat sich das schon gelohnt.
Ja.
Das war richtig schön. Das war voll bereichernd einfach. Und klar, ich war so aufgeregt, weil ich ihn halt nicht kannte.
Mhm.
Aber also, was heißt aufgeregt? Ich war so freudig aufgeregt. Weil ich das mittlerweile, früher war das nicht so, da war ich eher noch so ängstlich aufgeregt. Mittlerweile freue ich mich einfach darauf, so die Leute so zu kennenzulernen irgendwie. Und wir hatten einfach so voll den guten Vibe. Und ich hätte jetzt auch einfach noch bis jetzt sitzen können mit dem Quatschen. So. Und dann haben wir nach hinten raus dann vielleicht so eine Stunde mal noch ein paar Fotos gemacht.
Mhm.
Ne? Also das war schon noch so, ach ja, das machen wir jetzt auch noch.
Ja.
Und das war super angenehm einfach. Ne? Also es war auch jetzt kein nichts Aufgeregtes oder sowas, sondern einfach nur so Porträtbilder in verschiedenen Szenarien so in der Wohnung. Dann einmal mit Tageslicht und einmal mit künstlichem.
Studio.
Ich habe mich auch so einfach sehr wohl bei ihm gefühlt, so wie er das gehandelt hat.
Ja.
Ne? Also er hat sich zwar auch recht oft entschuldigt für seinen, in Anführungsstrichen, Befehlston, den ich gar nicht so wahrgenommen habe. Das war alles sehr, sehr einfühlsam und auch so trotzdem so direkt.
Mhm.
So, das fand ich richtig cool einfach.
Und fühlst du dich dann sicher vor der Kamera? Und ist dann welche Rolle bist du dann?
Oh, ich will natürlich auch schon dann so so aussehen und mich so geben, wie ich so gerne wirken möchte gerade.
Mhm.
Also ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da so sehr verletzlich vor der Kamera sitze oder mich so fühle gerade, sondern es ist schon so, naja, okay, ich werde jetzt hier fotografiert und irgendwie muss ich ja dann auch so und so irgendwie einen Blick haben und ich weiß nie so richtig, wie gucke ich denn jetzt und sowas, ne? Und das hat, ich glaube, er spürt sowas mit Sicherheit auch als Fotograf. Also ist ja oder das war mein Gefühl zumindest, dass er das halt auch irgendwie spürt und dann auch so gewisse Tools hat, um sowas aufzulockern. Mhm. Aber das war jetzt nicht irgendwie so super vordergründig für mich so wahrnehmbar, dass ich irgendwie mich unsicher gefühlt habe oder sowas, sondern das war durch einfach die Situation, wie sie vorher schon war, nämlich halt so sehr locker und auch schon recht nah irgendwie, war das, für mich war es super entspannt, also es war nicht sonderlich aufregend, fotografiert zu werden, so, und jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, auf welche Frage ich so konkret antworten wollte.
Wie, ich habe eine Frage, die entstanden ist. Hattest du, was ist denn dein Bild, was du darstellen wolltest?
Ja,
und, ja.
Oder diese Diskrepanz, wenn es da eine gibt.
Mhm. Also das soll natürlich in erster Linie auch so dem entsprechen, wie es halt zum Beispiel sonst der Fall ist im Studio-Kontext, generell so im Tattoo-Kontext, weil das ist für mich auf jeden Fall, und das merke ich jetzt gerade erst, es ist auf jeden Fall ans Tätowieren geknüpft, diese Erfahrung. Mhm. Vielleicht auch, weil ich so die Arbeiten von Philipp eigentlich nur aus dem Tattoo-Kontext kenne und so, und ich weiß, dass das wird, ne, da haben wir dann auch drüber gesprochen, dass ne, er dann gerne auch Sachen natürlich postet und dann so als Co-Autor irgendwie ich das so reposten kann und so weiter. Das heißt, es ist zwangsweise mit dem Tätowieren verknüpft irgendwie. Mhm. Und ich weiß auch, das ist immer gut, irgendwie schöne Fotos zu haben, die man dann auf Instagram posten kann, weil das einfach der Deal ist mittlerweile. Mhm. Und deswegen ist da natürlich schon auch so ein, ah ja, dann mache ich damit so das und das und dann soll das natürlich auch in diese Ästhetik reinpassen. Mhm. Aber wenn ich das jetzt so klar benenne, dann ist, also so mein Wunsch, den ich so spüre, ist so, ja, ich möchte eigentlich gerne gar nicht so viel darüber nachdenken. Mhm. Ich will einfach so gerade da sein. Ich will so, also ich saß da, ich hatte so einen Moment heute vor der Kamera quasi, wo ich das so ganz stark irgendwie so gemerkt habe, so boah, ich gucke da gerade so rein und es ist so, was geht jetzt eigentlich gerade in meinem Kopf vor? Und dann habe ich so gemerkt, so boah, ja, eigentlich will ich gerade mich nur so, ich will mich so entspannen. Und ich will so das, und ich fände es schön auch, wenn das so eingefangen würde. Mhm. Und das war irgendwie, das war ganz schön, das so da zu merken, weil ich mich schon, oder weil ich das schon so negativ bewerte, dass ich, oder ich würde es negativ bewerten, wenn ich jetzt mit so einem festen Gedanken in die Situation gehe, okay, ich muss auf jeden Fall jetzt irgendwie super tough wirken auf den Bildern oder irgendwie so unnahbar oder nahbar, I don't know, also was auch immer das dann ist.
Ich wollte gerade sagen, in die andere Richtung ist es ja genauso unecht, ne? Wenn du jetzt den Verletzlichen mimst.
Sondern ich möchte, also was ich am schönsten fände, wäre in der Situation, dass es mich einfängt irgendwie. Und ich glaube, das ist ja auch so das Ziel dahinter.
Ja.
Und
das aber im Business-Kontext, ne? Also das, ich meine, das ist ja dann wieder schwieriger. Eine private Fotosession wäre es, glaube ich, einfacher, oder?
Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es, kann ich das so schlecht zusammenbringen, weil bei mir halt eben auch das Business sozusagen so nah an meiner Person dran ist, auch so emotional, weil ich da so kaum diese Trennung irgendwie vollziehe. Beziehungsweise das ja eigentlich schon mache, aber mein Bedürfnis halt so ist, das immer mehr aufzulösen. Mhm. Und ich glaube, deswegen weiß ich nicht, ob das so im privaten Kontext großartig anders gewesen wäre, weil das Tätowieren halt einfach so ein großer Teil von mir ist, wenn das Sinn ergibt.
Mhm. Ja, total. Ja. Nee, es ist eine Widersprüchlichkeit, aber die macht total Sinn.
Ja, die macht jetzt für mich auch Sinn. Ich habe die auch langsam verstanden. Vorhin hatte ich voll den Knoten im Kopf. Was jetzt, ob es nun wirklich aufgelöst werden soll oder nicht, sozusagen. Mhm.
Ja, ich finde
aber
das.
Aber du hast ja selber diesen.
Genau, das ist bei mir auch Knoten ein Knoten im Kopf, so, ne? Genau. Das ist auch voll schwer zu greifen für mich. Weil da, glaube ich, auch so eine. Das so ein bisschen paradox ist irgendwie.
Paradox ist, ja.
Und ich finde, es kommt auch wirklich ja darauf an, das hatten wir schon mal das Thema, wo man, aus was man herkommt. Also klar, dass jemand, der sich vielleicht wie du eher aus dem sehr starken Abgrenzen kommt, vielmehr die Verschmelzung sucht von beiden Welten und die volle Authentizität und Transparenz und eins zu sein sozusagen. Mhm. Aber aus der anderen Variante kommend, wo das ja auch Angst gemacht hat oder Angst macht, von sich dann zu viel, dass da drin ist, denkt man erstmal, man braucht diese Trennung. So.
Ja.
So, glaube ich. Als Schutzfunktion oder erstmal so, obwohl man die gar nicht will. Man will ja alles sein.
Eigentlich will man dort. Die Nähe.
Aber das macht so viel Angst sozusagen. Und deswegen, worauf wollte ich jetzt hinaus? Na, weiß ich nicht.
Ich höre schön, dass du gesagt hast, dass es um Entspannung geht. Also, dass du entspannt warst und das ist so ein Kernwort. So, ne? Also, wenn dann alle Ideen wegfallen, bleibt dir dann ein entspannter Mensch übrig, der entweder in die Kamera guckt oder nicht. Und vielleicht ist das Interessante und nicht dieses überhöhte. Ja, ich bin gespannt,
ob das im Foto drin ist oder ob man es sieht.
Ja, da bin ich auch.
Also schick doch mal das Foto.
Ich habe halt auch keins gesehen, sondern das war auch so sein Modus quasi. Also er macht die Auswahl und dann, das finde ich auch sehr spannend irgendwie.
Voll.
Das ist jetzt irgendwie so voll der random Einschub gerade, aber das hatte ich letzte Woche, da war ich in Mannheim beim Clemens und dann haben wir uns einen Tag gegenseitig tätowiert und ich habe so ein Tattoo quasi in die Achsel bekommen. Mhm. Das war noch so eine der letzten großen Lücken, die ich habe. Also auch so mit Arm und Rippe quasi irgendwie noch so mit dabei.
Und Achsel mit Arm und Rippe.
Also quasi.
Nur so ein letztes kleines Lücke.
Also, nee, es ist so ein Teil, ein Riesending geworden, so. Und der hat das halt freihand aufgezeichnet und ich habe es mir nicht vorher angeguckt, bevor er das tätowiert hat.
Ja. Hast du eine Aufgabe überhaupt gegeben?
Nee.
Also, du wolltest
die Lücke
das
bitte.
Auch so machen.
Ja, ja. Also, das ist mir erst so beim Zeichnen gekommen, der Gedanke. Also, ich wollte das schon immer gerne mal machen. Hab das aber irgendwie nie verfolgt so richtig und dann war das, in dem Moment ist mir das gerade wieder so eingefallen und er war so am Anzeichnen irgendwie und ich war so, ey, ist das cool für dich, wenn ich mir das vorher nicht angucke, weil ich will halt auch ihn nicht in so eine blöde Situation bringen, weil das kann, also ich kann mir vorstellen, wie schwierig das dann halt ist. Also ich würde, glaube ich, durchdrehen vorher an seiner Stelle und das war auch für ihn, so habe ich es zumindest bisschen empfunden, erstmal ein bisschen schwierig so, aber irgendwann fand es halt auch zumindest okay oder cool, das kann ich nicht so ganz sagen.
Er hat auch gar nicht drüber geredet, also auch so, dass er nicht beschreibt, was er gerade macht, dass du gar nicht weißt, was los ist.
Also doch, wir haben glaube ich einen Abend vorher schon so ein bisschen so, ah ja, da könnte ja vielleicht irgendwie das und das und bla, es ist jetzt im Endeffekt, ist das so ein komisches Spinnenmorph-Schädelteil geworden, also Und ich meinte, also ich habe nur gesagt, so ey, ich habe Bock auf so funky Stuff. So, ne? Das, was er einfach gerade so auch komplett irgendwie so auf dem Peak für mich irgendwie macht.
Ja.
Und ich finde halt jedes Tattoo, was er macht, finde ich halt geil. Und ich mag ihn halt so sehr als Typen. Und das war für mich dann so, yo, das ist eigentlich die perfekte Situation dafür. Und dann haben wir das halt so gemacht. Und das war sau spannend, also es war gar nicht mal so krass, ich war gar nicht so aufgeregt oder sowas, sondern einfach nur so, ja cool, dass wir das jetzt so machen.
Wann hast du es gesehen, als die Linien drauf waren oder als es komplett fertig war?
Nee, das ist, also wir haben es nicht komplett fertig gemacht, weil das einfach, also dann da wäre ich einfach bei drauf gegangen. er hat halt irgendwie so eine Story für Instagram einmal gemacht, so bevor er angefangen hat zu tätowieren. Und dann wollte er mir die Story irgendwie zeigen, aus irgendeinem anderen Grund, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich so einen ganz kleinen Blick drauf erhascht und es war so, fuck, nein, ich wollte es ja gar nicht sehen. So. Und dann habe ich so zumindest die Form schon einmal gesehen und habe mir das dann aber wirklich erst, als es fertig war, dann angeguckt. Oh,
krass. Ja. Ich meine, das Risiko ist auch gering.
Also für mich gab es da kein Risiko. Ja. So, ne?
Ja.
Und das weiß ich nicht, das fand ich irgendwie, war mal eine erfrischende Erfahrung so beim tätowiert werden.
Was hast du gedacht, als du es dann das erste Mal gesehen hast? Oder hättest du überhaupt das ehrlich gesagt, wenn das, was du als erstes gedacht hättest?
Boah, ich würde es gerne mit Ja beantworten. I don't know. Also das Ding ist aber auch, ich bin halt nicht besonders picky bei den Sachen, die ich mir tätowieren lasse. Ich mache das einfach mittlerweile sehr gerne so, dass ich mich von Leuten tätowieren lasse, die ich einfach cool finde, die ich als Menschen mag und die Sachen geil finde, und dann bekomme ich gerne das, was sie gerade so am meisten fühlen und cool finden. So. Ich meine, als du mich tätowiert hast, die zweimal oder dreimal? Mhm.
Transformation war das letzte.
Ja.
Hängt das hier?
Nee, ich wollte gerade sagen, du hast eigentlich nur.
Ich habe dir ein Thema erzählt, so, ne?
Ganz grob, und dann konnte ich machen, was ich wollte. Und du hast ja.
Ja. Und das ist so.
Ist das ein Schmetterling?
Nee, ein Flash fällt mir
gerade. Transformation.
Also ein Vogel ist es. Genau, den Schädel unten links. Ja. Hirn. Das ist auch schon richtig lange her.
Kopf frei machen. Und zwei haben wir. Oder
zwei,
haben wir mehr?
Ich glaube zwei.
Wäre ja auch geil, wenn ich die jetzt vergessen würde.
Ja, ey, same thing. Würde mir auch dann erst irgendwann auffallen.
Ja. Das habe ich mir, dachte ich auch, naja, also ich meine, du hast es ja auch geübt. So.
Mm.
Da meintest du nur, das ist das erste Tattoo, was jetzt so eine Bedeutung hat, und das ist spannend für dich, dass es jetzt so aufgeladen ist.
Ja.
Aber da war jetzt auch nicht, kannst du den Vogel bitte in die andere Richtung gucken lassen?
Ja.
Oder?
Und ich meine, ich weiß ja irgendwie, wie du arbeitest, und da habe ich das auch nicht so sonderlich gesehen, dieses mach mal, worauf du Bock hast. So, weil meine Einschätzung, mein Eindruck einfach ist, dass es dir halt auf jeden Fall auch viel um diese Symbiose oder diesen Austausch halt geht. Und da, und das ist dann wiederum, das hat mich dann wiederum so dazu animiert, so da anzuknüpfen. Also, weil das ja Teil deines Arbeitens ist.
Und, ach, okay, das war eine Einladung und du hast die dann angenommen.
Ja, also so habe ich es irgendwie empfunden. Und das könnte dann bei einer anderen Person halt einfach sein, so, ja, zeichne das, worauf du Bock hast. Und bei dir ist es dann halt einfach so, ja, da ist dann noch diese Verbindung einfach so essentiell. Mhm. Und das finde ich dann genauso spannend, wie wenn es das nicht da ist. Und
ja, voll, ich finde es schön, dass du es nochmal sagst, dass es nicht eine Bedingung ist, oder dann ist das Tattoo besser, sondern das ist halt einfach eine persönliche Präferenz.
Genau.
Ich kann nicht anders arbeiten. Für mich macht eine Tätowierung nur so Sinn mit dem Inhalt, und das andere ist abstrakt oder ohne Bedeutung koexistent.
Ja.
Und da, ja.
Ja, also,
ich
und
glaube,
das ist
so ein Missverständnis, was oft das mal so im Raum steht.
Wahrscheinlich, ja. Und das finde ich genauso spannend und bereichernd und schön, in so einem Kontext halt eine Tätowierung zu bekommen. Oder halt auch einfach zu, weiß ich nicht, ne? Wenn ich so, lass mich von Chris Detmer tätowieren und krieg da in einer Stunde einfach so einen fetten Klopper so perfekt draufgewämst einfach und es ist so die Schmerzen aus der Hölle. Aber das ist halt auch eine geile Erfahrung, so, ne? Mhm. Weil ich finde das einfach so spannend, wie unterschiedliche Leute arbeiten.
Mhm.
Und das ist für mich mittlerweile schon fast so interessant und bedeutungsvoll wie die Tätowierung, die ich dann so mitnehme.
Ah, okay.
Weil ich lerne natürlich auch eine Menge daraus. So.
Ich wollte gerade sagen, kannst du dir da auch immer noch was...
Voll, immer, jedes Mal. Ja. Und mir entfallen die Gedanken heute auch reihenweise.
Hast du dir bei Clemens was mitgenommen?
Ja, also auf jeden Fall. Aber was ich eigentlich gerade sagen wollte ist, weil deine Frage war ja, ob ich, wie meine Reaktion war, als ich das gesehen habe.
Ja, und ob du es überhaupt nicht getraut hättest, zu sagen, so.
Stimmt.
Ja, also ich meine, ich wusste einfach, also für mich war völlig klar, so, das wird halt nicht passieren. Deswegen habe ich mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Und ich wüsste, selbst wenn das irgendwas ist, wo ich erst mich so dran gewöhnen müsste, wo ich niemals mit gerechnet hätte, dann wäre das immer noch so. Ja, ich wollte das so.
Ja.
Das war meine Intention.
Selbst
so
gewählt, ja.
Und aber meine Reaktion am Ende war so, ultra geil einfach. Das ist halt super das geile Ding geworden.
Ja.
Und war einfach so, ja, all in all war das einfach richtig cool und spannend. Und ob ich was mitgenommen habe von Clemens oder von, also ich meine.
Oder von den letzten.
Ja, also ich habe das immer so, wenn ich auf dem Guestspot bin, dann ist das im Regelfall immer so, dass ich, je nachdem, womit ich gerade so befasst bin, mit welchen Themen, so wenn ich so offen bin für, oder besonders offen fürs Tätowieren, dann findet da so ein intensiverer Austausch irgendwie statt und dann, keine Ahnung, habe ich irgend so eine Kleinigkeit, einfach nur so ein Detail, was halt aber auch so voll den Impact haben kann. Das war dann, ich glaube, das Letzte, was mir jetzt gerade so einfällt, ist, Das war, glaube ich, auch in Mannheim. Habe ich das das haben eine Zeit lang, haben die Leute das da im Shop irgendwie, haben mehrere Leute das so gemacht, weil das irgendein Gasttätowierer, glaube ich, so eingeschleppt hatte. So ein kleiner Kniff, sage ich jetzt mal, beim Nadel in die Maschine spannen, dass ich da nicht mehr so ein Gummiband drum spanne, sondern so ein bisschen Tape um die Stange wickel, bis die so stabil im Tube ist, dass die halt sauber läuft. Und das habe ich irgendwann mal ich habe das dann quasi aus Mannheim eingeschleppt. Dann haben das irgendwie in meinem Umfeld, direkten Umfeld irgendwie so, ist das ein bisschen passiert so. Ist aber mittlerweile, glaube ich, alles wieder so richtig. Ich kenne, glaube ich, gerade niemanden mehr, der das macht.
Warum würde man das machen können, also machen sollen?
Also sollen würde ich gar nicht sagen, ja, sondern das ist so, also das mir. Das
war ein Experiment.
Genau, das war erst, war das halt so, also es geht halt darum, dass die Nadelstange so stabilisiert wird in dem Tube und halt sauber ohne Wackeln läuft. Und das hat man ja eigentlich durch das Gummiband, was man da drum spannt. Und als ich dann aber einmal den Unterschied gemerkt habe zu diesem Tape, es ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen abstrakt, wenn man das hört.
Du meinst nicht Tape, Malerkrepp-Tape, sondern dieses Grip-Tape?
Nee, ich meine wirklich einfach nur so Klebeband. Mhm. Ne? Das wickelt man dann einfach drum. Und,
mit der Klebeseite nach unten, auf
genau,
die Nadel.
Ja, genau. Ja. Und dann, das hat dann eigentlich denselben Effekt, dass die Nadel halt stabilisiert wird in dem Tube und nicht mehr nach links und rechts kann irgendwann so. Und das hat für mich so den, so auf so rein technischer Ebene einen riesen Unterschied auf einmal gemacht, so, ne? Also wie die Nadel in die Haut geht und wo die Nadel quasi so runtergepusht wird, was ja normalerweise eher im hinteren Bereich ist. Von meinem Gefühl her ist es dann, weil, und das Ding ist, es ist halt auch ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil das halt so viel Gefühl ist immer. Mhm. Aber von meinem Gefühl her ist es mit so einem Gummiband, und das wusste ich auch erst natürlich nach diesem Vergleich, so ein bisschen starrer und so ein bisschen, es braucht so ein bisschen mehr Druck, das so in die Haut zu kriegen. Und durch diese Tape-Methode wird die Nadel halt durch den Widerstand der Haut so insgesamt so ein bisschen gebremst. Und nicht an so einem Punkt hinten, sondern so, dass die Bewegung ist so ein bisschen flüssiger und so ein bisschen, es fühlt sich so homogener irgendwie an. Und ich
für mich die Nadelstange, die reibt doch an dem Kleber.
Nee, das ist nicht der Ersatz vom Tape, sondern, wenn ich es verstanden habe, dass es nicht in dem Rohr hin und her springt.
Genau.
Ach so.
Ja.
Ach, okay.
Und du hast dann nicht diesen Druck oben, der das verlangsamt und die Nadel eigentlich nach oben drückt, so vom Tipp weg.
Ah. Genau, genau.
So, das ist immer so.
Ja.
Und das hat jetzt aber nicht Bestand und du hast es wieder
abgeändert. Also ich mache das immer noch.
Ah ja, okay.
Ja, also ich mache das seit Jahren so. Mhm. Ein paar Leute irgendwie haben das dann auch mal irgendwie weitergemacht so und aber mittlerweile kenne ich, glaube ich, irgendwie niemanden mehr, der das macht, weil das ist halt auch so ein Pain in the Ass. Das,
die Vorbereitung stelle ich mir.
Ja, hasse ich komplett, ne? Weil das ist so jedes Mal, also weil die Tubes ja auch oft unterschiedlich irgendwie sind. So jedes Mal muss ich immer wieder was abnehmen oder was drauf machen und es ist so, das dauert doppelt so lange.
So lange, bis es da reinpasst.
Ja.
Ah, okay.
Und ich muss das natürlich dann, das muss dann auch perfekt sein. So, ne? Ich kann das nicht haben, natürlich, wenn das dann nicht wunderbar genau passt. So. Und das, für mich lohnt sich das aber tatsächlich.
Ja.
Also, das
ist vielleicht auch sogar etwas, was noch in diese andere Kategorie mit reinpasst. Über die wir eben gesprochen haben, mit dem, also wie meine Tätowierungen quasi aufgebaut sind und funktionieren.
Oh,
sind,
ja.
Aber ich glaube, das ist sehr.
An alle, die noch da sind, wegen dem Technischen hier sind.
Aber
deswegen sind die vielleicht auch so gut.
Nee, ich habe nämlich auch gerade überlegt, so, jetzt wird es ganz schön speziell so und dann fiel mir ein, das beschreibt dich und deine Arbeitsweise eigentlich super, weil ich jetzt so sehe, ist jetzt nicht optimal mit dem Gummi, aber ich rück mir den zurecht und los geht's.
Ja.
Also und ein anderer sagt sich, manchmal muss doch eine Lösung geben und bleibt halt einfach dran.
Mhm.
Und das ist der Anspruch oder der Tiefgang.
Aus Produktentwicklungssicht frage ich mich, warum noch niemand was erfunden hat, was das löst.
Das gab es, sorry, wenn ich dich unterbreche.
Ja, gerne.
Ich meine, mit irgendwem habe ich mal drüber gequatscht, So, oder der hat das, der, ich war irgendwo
ist
zu Gast.
Ist so kompliziert, da so eine Art Gummi zu machen, der zu der passenden Grundstück.
Also ich war mal irgendwo zu Gast und da meinte irgendwer so, ey, was machst du da? Und ich hab das dann so erklärt. Und dann er so, ah, ja, wieso, das konnte man doch früher auch bestellen, so, ne? Bei, was weiß ich, irgendwie Lucky Supply oder so. Und dann hab ich erstmal irgendwie so voll recherchiert und das gab's halt alles nicht mehr. Weil das offensichtlich irgendwie keinen Anklang gefunden hat. Ja. Dann hatte ich, muss das mal kurz eben zusammensetzen wieder, mit einem Kumpel, der so in der Industrie irgendwie in so einer technische Produktion, was weiß ich, keine Ahnung, Firma arbeitet, und halt so Zugriff auf so einen 3D-Drucker hat, haben wir so gedacht, so, ey, lass das doch mal irgendwie versuchen, da vielleicht irgendwie so ein Ding draus zu machen. Und dann hatte ich irgendwie noch mit André von Krautz darüber gesprochen. Und weil ich dachte so, ey, wenn das wirklich klappen sollte, dann, keine Ahnung, könnte man das ja sogar da vertreiben und so. Das ist dann relativ schnell alles wieder eingepennt, weil
schade, ich dachte jetzt kein Wissen.
Nee, leider nicht. Und dann hatte ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, mit wem das war, ich bin leider, ja, mein Gedächtnis wird nicht besser. aber wir sind dann auf die Idee gekommen, so kleine Reflektoren, die man in so Fahrradspeichen reinklicken kann, ja. Diese kleinen Röhrchen. Ja. Irgendwer ist da drauf gekommen, so, ey, das müsste doch eigentlich genau in so einen Tube passen.
Wenn man dann, die so klein sägt.
Genau, wenn man die so Segmente daraus nimmt. Und dann haben wir uns die besorgt und es hat halt funktioniert.
Ach, stimmt, man kann sie ja genauso raufklicken.
Genau. Das wäre eigentlich, ist das schon das perfekte Produkt, so, ne? Und es hat funktioniert. Das Problem war aber, ich habe zu dem Zeitpunkt nur mit Metallgriffstücken gearbeitet. Und diese Reflektoren, die haben nur in so Einwegtubes reingepasst.
Ah, okay.
Und da ist wiederum das Problem, die sind halt alle unterschiedlich, so, ne? Da gibt's keine Norm oder sowas, ne? Und da reicht dann ja schon so ein Viertelmillimeter, damit es nicht
das
mehr
ist
passt.
Dann nicht,
weil dann ist die Reibung zu groß. Und,
nee, es muss dann auch extra für alle Stärken.
Genau, deswegen bräuchte man eigentlich irgendwas, was flexibel ist, so, ne? Und da hat das dann so ein bisschen aufgehört, weil da waren wir uns dann irgendwann nicht mehr.
Aber für alle, die mit Metallgriffstücken arbeiten wie ich, können sich jetzt so eine Dinger da holen und das ausprobieren.
Also ich hatte
ewig mit dem Tape rumzuhören.
Also ich hatte so so Tubes von Good Luck Irons und da hat das richtig gut reingepasst.
Die habe ich auch.
Ja.
Was sind das? Reflektoren für
Fahrrad? Ja, für die Fahrradspeichen, damit die so leuchten draußen. Wo du es auf jede Speiche klickst, du einen Reflektor.
Danke, Marvin.
Sehr gerne. Also ich will nur noch mal betonen, das ist nicht im Ursprung meine Idee gewesen. Ne?
Aber du hast das vermittelt.
Ja.
Du bist der Überbringer.
Ja.
Du würdest geköpft werden, aber jetzt wirst
aber
du gekrönt.
Genau. Also ich habe noch zwei Fragen.
Ich wollte gerade sagen, das riecht nach Finale hier.
Ja, aber ich habe noch zwei.
Wenn ich deinen Blick sehe.
Ich habe noch zwei Fragen. Frage 1. Lässt du deinen ganzen Körper schwärzen oder ist es nur der Arm? Oder wie weit ist der und geht das weiter?
Nee, das ist nur mein Arm bis zur Schulter. Also wirklich der ganze Arm.
Das war damals noch nicht, ne?
Doch.
Ja?
Mhm.
Ach, okay.
Also ich weiß nicht, ob es damals schon fertig war. So ganz oben kam irgendwann so zum Schluss. Und das war auch ein langer Prozess, weil wir ganz lange Pausen dazwischen gemacht haben. Und das ist einfach wirklich so ganz unspektakulär, nur so ein Cover-up. Ne? Also ich hatte so meine ersten Tätowierungen auf dem Arm, also natürlich auf dem Unterarm so, weil die muss man ja auch sofort...
Muss man ja zeigen
müssen
können.
Die alle sehen, so, ne? Und das waren halt echt keine guten Sachen. Und ein paar gute Tattoos hatte ich da drauf.
Oh.
Die meisten waren es halt aber nicht. Ne, und ursprünglich wollte ich nur so in den Unterarm schwärzen lassen, weil da waren halt die nicht so guten drauf. Und auf dem Oberarm hatte ich ein paar Tattoos von Klaus Kummer. Und die waren halt gut. So, das waren geile Tattoos. Und aber als dann der Unterarm schwarz war, war das so, boah, nee, das sieht nicht aus. So, ne? Das ist so ein Ungleichgewicht. Nach unten wird der Arm so voll schwer. Und
stimmt, wie so Game of Thrones, so eine Metal.
Ja, genau.
Weißt du, so ein Ritter-Ding.
Ja. Und dann habe ich tatsächlich erst einmal Klaus gesagt, so ey,
ja,
sorry, ne, dass deine Tattoos müssen jetzt leider dran glauben, so, aber ich wollte nur, dass er das vorher einmal so irgendwie erfährt, weil ich wollte nicht, dass er mal irgendwann sieht, dass ich das so vielleicht kontextlos gecovert habe und weil ne, ich mag Klaus auch super gerne, mhm, und er ist einfach ein geiler Typ und das wollte ich nicht irgendwie so aufs Spiel setzen und ja, deswegen es ist nur der Arm.
Findest du, dass das auch ein bisschen zu einer People-Pleaser-Eigenschaft gehört, dass du sowas jemandem dann vorher
ja,
sagst?
Ja, auf jeden Fall.
Und ist das nicht auch was schön, also ja, eine schöne Eigenschaft an dem ja, ja, manchmal negativen People-Pleasing?
Also ich finde, so People-Pleasing ist natürlich immer, das ist ja auch jetzt so das voll das geflügelte Wort schon ja, und so, ne? Und aber ich sag mal so, wenn man diese ganzen schwierigen Muster da so erkannt, mhm, und vielleicht auch mitgearbeitet hat, so, dann kann das halt ein mega Skill sein.
Ja.
Also und vor allen Dingen ist es halt auch, wenn sich das, also wenn man so verstanden hat, dass es wichtig ist, darauf zu achten, dass man das nicht gegen sich selber die ganze ja, Zeit richtet, so, dann kann das gerade auch für diesen Job halt mega voll wichtig gut funktionieren. So. Und weil, ey, ganz ganz rauskriegen werde ich das nie.
Mhm.
So, das geht halt nicht. So, also zumindest bei mir geht es halt nicht. Und das, da musste ich auch erst so hinkommen, dass ich so gecheckt habe, so, ja, das sollte auch nicht der Anspruch sein für
ja,
mich. So, das ist halt auch, weil dann geht's halt wieder nur um so eine Ablehnung, mhm, und so ein Verneinen von mir selbst.
Ja.
So. Und so, ich kann das nur akzeptieren. So, und das Beste vielleicht daraus machen. Und
voll,
deswegen finde, also deswegen finde ich so, people pleasen kann auch einfach was Gutes mit sich bringen, ne? Wenn man es richtig, wenn man es richtig
wenn
macht,
man's richtig macht,
wenn man es perfekt macht,
wenn man es nur richtig perfekt
ja,
dann ist es auch richtig
ja,
und dann wird man geliebt
ja, bedingungslos,
bedingungslos geliebt, vor allem bedingungslos
ja.
Wäre das schön. Weißt du noch, was dein letztes Augen zu und Durcherlebnis vor 4 Jahren war?
Ja, vor
ja,
4 Jahren habe ich gesagt, also in diesem Podcast,
ja,
ne? Ja, da habe ich, glaube ich, da war ich so zum ersten Mal so richtig in Therapie. Das habe ich
das
gesagt.
Noch weißt.
Ja, doch, das weiß ich komischerweise noch.
Weil er nicht reingehört hat.
Nee.
So wie wir.
Ja. Erzählt er.
Ja. Eigentlich höre ich das jeden Abend zum Einschlafen.
Genau. Und
die Vorstellung.
Was wäre jetzt dein letztes Augen zu und Durcherlebnis?
Also klingt ein bisschen lame, so, aber den Laden aufmachen. Einen eigenen Laden aufmachen.
Ist nicht lame.
So. Also ist jetzt so irgendwie so obvious. So, ne? Das ist so. Aber warte mal, vielleicht habe ich auch noch eine spannendere Antwort, um die Leute zu pleasen.
Nee,
wenn die, was, wenn
die Antwort
irgendwas
ist,
Interessanteres.
Kann doch ja jeder nachvollziehen.
Ja, aber ich will gerade trotzdem noch mal einmal kurz in mich gehen.
Mhm.
Also so, ich meine, klar, heute dieses Fotoshooting war auch so ein bisschen, hatte so einen ähnlichen Charakter, aber da habe ich mich halt sehr drauf gefreut. Augen zu und durch, ja. Oh ja. Oh, oh mein Gott.
Oh mein Gott. Oh Gott, jetzt.
Trommelwirbel.
Also ich hatte vor ein paar Wochen so eine ziemlich krasse Auseinandersetzung mit meinen Eltern. Also einmal mit meiner Mutter und einmal mit meinem Vater, also separat voneinander.
Ah, okay.
Und das war...
Gleiches Thema?
Ja.
Ja.
Ja, und das war... Das war das krasseste Augen zu und durch Erlebnis, was ich je hatte.
Das heißt aber auch, dass die Auseinandersetzung kam nicht aus dem Nichts, sondern du hattest sie
nee,
dir vorgenommen.
Nee, die hat sich bei mir schon jahrelang angebahnt.
Okay.
Und ist dann eigentlich durch einen Zufall, also nee, nicht durch einen Zufall, sondern einfach ungeplant ist das so passiert. Und das hat dann aber quasi so Nachwirkungen gehabt, wo mit denen ich so bewusst umgehen musste und da waren dann, das war dann im Endeffekt halt auch so dieses
ja,
Augen zu und durch Ding, weil ja, ich so niemals damit gerechnet hätte, dass es passiert, so, und als es dann passiert ist, habe ich gemerkt, so, okay, da muss ich jetzt auch die Verantwortung für übernehmen, ich muss damit umgehen.
Ah, okay, aber also, dass die Auseinandersetzung passiert ist, hast du schon forciert?
Nee, gar nicht.
Ach so.
Gar
okay,
nicht. Also so überhaupt nicht. Also okay. weil ich an der Stelle so wahnsinnig vermeidend bin. Und ist aber quasi so, also das war so ganz klassisch einfach so der Tropfen.
Auf dem heißen Stein.
Ja, also nee, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ja.
So rum, stimmt, das ist eine unterschiedliche Metapher.
Das Thema müsst ihr nicht veröffentlichen.
Also ich habe da kein Problem mit. Ich weiß jetzt nur nicht, wenn ihr schon so sagt, das war so gerade so Finale-mäßig.
Nee,
so.
Nee, für mich ist das ja nur die Augen zur
Durchfrage war die letzte. Die kannst du jetzt für dich nehmen und noch 2 Stunden ausweiten.
Oh, okay. Mich interessiert
Buckle natürlich, up.
Was es ist natürlich. Aber ich könnte auch verstehen, wenn es nicht
veröffentlicht wird. Ja, ich kann das ja, also ich werde das jetzt auch in so einer Zusammenfassung mal einfach gerade so packen. Das hatte einfach so grundlegend damit zu tun, dass ich in den letzten Jahren halt wahnsinnig viel Auseinandersetzung mit mir selber haben musste, so, weil ne, ich auch so die letzten 2-3 Jahre auch so stark mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und das ist dann irgendwann, war das auf so einem Peak, dass ich so völlig die auf die Bremse treten musste, so, ne? Und ich war dann eine Zeit lang in einer Klinik und ne, also eigentlich einen Monat war ich dann weg vom Fenster quasi. Und als ich dann rauskam, habe ich einen ziemlich guten Therapeuten gefunden. Und in der Arbeit mit dem Therapeuten konnte ich halt so zum ersten Mal so ganz klar manche Themen benennen, die vorher so ganz diffus irgendwie gewesen sind. Und weil ich halt schon so ein kompliziertes, so emotionales Verhältnis auch zu meinen Eltern habe, war das für mich nie realistisch, da irgendwie mit denen drüber sprechen zu können. So, ne? Das ging einfach nicht. Und ich meine, das sind jetzt so, da könnte ich jetzt wirklich so ein Riesenfass aufmachen. Das ist, glaube ich, auch alles wahrscheinlich ein bisschen zu viel. So. So im Grunde habe ich das halt mit aller Kraft immer versucht zu vermeiden. Ich war aber offensichtlich jetzt an so einem Punkt, wo das einfach nicht mehr gepasst hat, diese Verhaltensweise, so weil ich auf so anderen Ebenen irgendwie so Fortschritte gemacht habe und also so jetzt mal so ganz cheesy gesagt, da ging es halt viel so ums Erwachsenwerden, ne? Also so ganz platt. Da so einige Dinge passiert sind, wo ich so zum ersten Mal so Initiative für mich selbst ergriffen habe, ne, was ich halt nie wirklich gelernt habe und auch nie konnte. Und dann haben die Umstände mich so mehr oder weniger dazu gezwungen. Oder auch so mein Nichthandeln hat mich so dazu gezwungen, dass es irgendwann nicht anders ging. Und dann ist halt so ein Damm gebrochen einfach. Am Ende lief es auf jeden Fall auf die Konfrontation mit meinen Eltern hinaus. So, das war so das große, große Ding, wo ich so immer die größte Angst vor hatte. Ja. Also ich will jetzt nicht so ein Bild von meinen Eltern zeichnen, dass ich das aus Angst nicht hätte tun können, so, sondern also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Aber es gab halt einfach so unfassbar viel unausgesprochene Dinge. Ja. Ich kürze das jetzt mal ab. Ich war dann einfach an dem Punkt, wo das aus dem Nichts heraus auf einmal eskaliert ist, so, ne, durch so eine Nichtigkeit eigentlich. Und auch so interessanterweise bei meiner Mutter und bei meinem Vater, da lagen dann so vielleicht so 2 Wochen lagen dazwischen. Und erst hatte ich die Konfrontation mit meiner Mutter und es war so, fuck man, da hatte ich nie mit gerechnet, so, ne? Das ist so einfach so gekommen. Und dann 2 Wochen später selber mit meinem Vater. Und es war so, okay, irgendwas ist hier gerade im Gange, so, ne? Und es war aber Also trotz, dass ich so die größte Angst davor hatte, also so krasse Angst, wie ich wirklich noch nie einfach hatte,
ja.
Habe ich mich in dem Moment, wo das so im Gange war, ja, als wäre ich in so einem Rausch gewesen. Ich war so voller Adrenalin und es ist so viel in Bewegung gekommen, so viel Energie freigesetzt, dass ich fand das richtig geil. Also ich fand das einfach
richtig. Ich habe richtig das Gefühl, ja, auch.
Ich fand das so richtig geil.
War das so eine Abrechnung von allen, also
übelst,
was ich euch mal sagen wollte?
Ja, mhm, ja, richtig. Ja.
Und der Staudamm komplett gebrochen.
Und das war natürlich für meine Eltern, war das so, ey, was geht ab? So, ne? Der Junge macht so, keine Ahnung, 25 Jahre den Mund nicht auf, was das angeht. Und jetzt auf einmal, und das ist so, ich musste denen natürlich dann erstmal erklären, was überhaupt alles für Prozesse da so hinterstecken, so, ne? Weil ich meine, so die Generation hat halt keinen Begriff von irgendeiner Arbeit an sich selbst, so die meisten Leute zumindest, nee, so. Und ja, auch vor allen Dingen die Leute aus der Generation, die ich ja in meinem Umfeld habe, ja, so, ne, die kennen das einfach nicht.
Ja.
Und dann habe ich halt auch irgendwann gecheckt, so, ja, wenn ich das halt nicht mache, dann, also die werden es halt nicht machen. Mhm. Die werden es halt nicht machen, weil die es nicht wissen. So. Und gleichzeitig erwarte ich irgendwie, habe ich so eine unterschwellige Erwartungshaltung an meine Eltern, dass die endlich zum Teufel nochmal Verantwortung für Sachen übernehmen, die so passiert sind. Ja.
Ach, du hast darauf gewartet, dass sie von sich aus kommen und sagen, guck mal, das, ja, haben wir falsch,
also ich
gemacht.
Ich habe nicht wirklich aktiv darauf gewartet, aber das hatte ich mir immer so gewünscht. Nee,
gewünscht, genau. Ja, also genau. So ein ja, naiver Wunsch.
So ein
ja,
gesehen werden,
genau,
einfach.
Ja, voll. Ja?
Und, aber, ja, not gonna happen. Mhm. So, ne? Und dann musste ich halt erst so abgefuckt sein, dass das halt durch so eine Wut einfach rauskanalisiert wird. Und dann war das halt so ein richtiger, ja, wie du sagtest, so, ne, das war einfach eine Abrechnung so, ne? Und ich habe natürlich auch, es hat instant so mein schlechtes Gewissen gekickt, ja, so natürlich, weil, oh nein, jetzt geht's ja Mama und Papa so,
ja,
schlecht,
voll,
weil die denken jetzt, die sind die schlechtesten Eltern, weil ich irgendwie Probleme habe und sowas. Und aber damit übernehme ich ja auch wieder nur,
ja,
dieses,
ja,
Narrativ so, ne? Und
Schuldübernahme.
Genau, und ja, ne? Und das ist so, ich weiß, dass das nicht deren Intention ist, mir dieses Gefühl zu verpassen, so, ne? Sondern das ist mein eigener Mechanismus, den ich mir antrainiert habe, so aus guten Gründen. Aber ich musste in dem Moment auch das einfach zulassen, dass ich einfach so das wütende Kind war, wo alles rausgeplatzt ist, so, ne? Und das kannte ich halt von mir, das hatte ich halt nicht, noch nie, so. Und das war richtig, richtig strange, das so zu spüren und dann aber auch das zuzulassen, so, weil da kam dann natürlich so instant erstmal dieses, so der Erwachsene quasi, so mit, so, okay, nee, also das geht jetzt nicht so, ne? Das gehört sich nicht, du musst deine Emotion einfach weiter kontrollieren, mhm, so. Und aber so dieser kindliche Anteil war halt so, weiß ich auch nicht, ne, das war einfach keine Option mehr. Also ich habe so richtig gemerkt, das ist einfach keine Option mehr. Ich kann mir das gerade gar nicht mehr aussuchen. Und das war auch ein wahnsinnig befreiendes Gefühl,
ja,
das einfach so zuzulassen. Und ich habe natürlich trotzdem auch wieder, ne, Emotionen aufgefangen dann, und also von meinen Eltern, und das irgendwie so versucht zu handeln, weil...
Wie waren die Reaktionen bei beiden gleich?
Sehr intensiv. Also es war...
Es wurde laut.
Es wurde laut und es wurde auch sehr natürlich hoch emotional so und auch sehr schmerzhaft und es gab auch sehr viel so Umkehrung und halt, ne, Ablenkung und.
War so schlimm, wenn man das schon alles so.
Ja, und das waren natürlich alles Sachen, ich wusste, dass das passiert.
Ja.
Ich wusste das halt einfach. Und aber und
so Rechtfertigung,
so psychologische
ja. Und auch so dieses
Verteidigung.
Wir meinen es ja nur gut.
Mhm.
Ich weiß das, ne? Ich weiß das, dass Eltern das immer gut meinen. So, selbst wenn ganz fürchterliche Sachen passieren. Das passiert nicht, weil Menschen böse sind.
Ja.
So. Und aber auch da konnte ich irgendwie ganz, und das war auch sehr neu für mich, konnte ich auf einmal sagen, so, ja, und ist mir egal. Interessiert mich gerade nicht.
Boah, ich bin richtig neidisch.
So, ne? Also ich habe es natürlich auch gefühlt, diese Schuld und dieses so, aha, aber es war dann trotzdem genauso laut, war dieses so, ja, deal with it. So, ne, das ist jetzt, das hörst du dir jetzt an. Und so, ja, und was du im Endeffekt daraus machst, ist halt wirklich einfach nur dein Problem. So. Und ich weiß, das ist jetzt nicht die Art und Weise, wie ich langfristig mit meinen Eltern umgehen will und werde, aber das ist für den Moment, war das so ungefähr das Wichtigste ever.
Ja.
So.
Voll.
Und das hat dann einmal so richtig derbe geknallt irgendwie und im Nachgang habe ich dann auch nochmal so Gespräche. Ich musste das halt auch alles alleine machen, so, ne? Also es gab von niemandem auch nur ansatzweise das. Dieses so, ja komm, da reden wir nochmal so irgendwie drüber und so. Also eher von meiner Mutter, so, die ist da auch sehr, sehr empfänglich an der Stelle, weil die auch, ne, ich sag mal, ja, einfach, sie ist halt einfach ein anderer Mensch. Mhm. So, ne? Und so, die, meine Eltern sind an der Stelle auch so, die unterstützen mich da auch bedingungslos, das weiß ich so, ne, und da ist dann nicht irgendwie so eine verhärtete Front, wo einfach nur dicht gemacht wird, sondern ich weiß, dass das so für alle ist es gerade super unbequem und schmerzhaft, aber es ist so for the better einfach.
Ja.
Und aber ich bin in dem Moment natürlich der Einzige, der das so sieht und empfindet, dass das halt eine gute Art von Veränderung mit sich bringt. Aber ich bin ja auch derjenige, der diesen großen Drang und dieses Bedürfnis hat, ja, und auch den Schmerz hat. So, und das kannte ich halt nicht, wie das ist, da so die Verantwortung zu übernehmen oder die Initiative zu ergreifen. Und das hat mich halt auch genauso kalt erwischt quasi. Aber im Nachgang, nachdem so die erste Bombe geplatzt war, da war das halt so dieses, okay, jetzt muss ich ja auch wirklich mit meinem Erwachsenenverstand diese Situation auch mal angehen und halt den Rahmen abstecken und Gespräche na, irgendwie so.
Bisschen Nachsorge.
Ja, weil ja, genau das, ne, weil.
Das finde ich aber auch okay, also.
Ja, das gehört auch dazu.
Dass die erwachsene Verantwortung da aber auch.
Ich kann ja nicht von denen erwarten, dass sie sich wie Erwachsene verhalten, so, und die Verantwortung übernehmen und das halt selber nicht machen,
ja,
so. Weil es gibt ja nicht nur diesen kindlichen Anteil, der da irgendwie sauer ist, sondern ich weiß ja auch darum, um die Geschichte meiner Eltern, ja, und die Geschichte deren Eltern, ja, und die ganzen Umstände und alles Mögliche. So, das würde ich natürlich gerne außen vor lassen, aber das führt in meiner Ansicht nach, führt das halt zu nix. So, also es, oder zu, oder das hat halt einfach, es ist einfach wichtig, dass mit auf dem Schirm zu haben.
Das entlädt sich ja sonst nicht. Also diese ganzen Erwachsenenanteile oder moralischen Sachen verbieten es ja und drücken ja diesen Druck, also drücken das ja weg.
Ja, ja, genau. Also
es kann ja nur durch dieses archaisch oder,
ja,
kindliche rausbrechen, ja, dem das wirklich Latte ist.
Ja. Ja, genau.
Aber was ich schön finde, ist, das wäre ja auch so eine klassische Pubertätssituation. Ich schreie,
ja, genau,
drauf, ich
habe
mich ab, tschüss.
Und das Trümmern zurück.
Trümmern, ja, und der Kontakt ist abgebrochen.
Ja.
Aber dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ich sorge jetzt und komme,
ja,
wieder,
ja,
in die Verbindung,
genau,
das ist ja dann diese Verantwortung.
Ja.
Also, und das dann auch zu akzeptieren, dass doch Gegenwind kommt und Verständnis zu haben. Ich glaube, das ist der Idealfall. So, ne?
Ja, also das hat sich auch wirklich so, also ich war wahnsinnig oder bin auch immer noch sehr beflügelt dadurch, so, ne, das,
ja,
ist so.
Geht bei, ich fühle mich
flügelt. Ja, ich bin einfach eifersüchtig.
Auch ein Kompliment.
Ja, auf jeden Fall. Dann ist es ja auch ein Ausbruch gewesen.
Also das war.
Also es geht ja einher mit, also, dem, was wir vorhin künstlerisch, ja, und technisch hatten.
Das ist für mich halt auch so
manifestiert sich da jetzt auch.
So wahnsinnig spannend, so zu sehen, wie das alles so zusammenkommt auf,
ja,
einmal. Ne? Also so Sachen, die seit Jahren irgendwie so brodeln oder sich auch so entwickeln auf anderen Baustellen, so, dass das im Endeffekt alles ein Thema ist. So, und ich habe halt festgestellt, das ist mein Thema. Also mein Thema ist halt so dieses Ausbrechen und ja, sich sozusagen abnabeln. Also aka, wenn man jetzt das so ganz, wirklich so ganz pathetisch ausdrückt, so erwachsen werden. Also es ist wirklich so, das ist das für mich.
Ja.
So, ne, ich habe, weil ich hatte das erste Mal das Gefühl, als würde ich als erwachsener Mensch mit meinen Eltern,
ja,
sprechen.
Ja.
So, und nicht als abhängiges Kind.
Ja.
Und ich glaube, ohne diese Erfahrung hätte ich das auch, also es ginge nur so, ging nur dadurch. Mhm. So. Und das hat mir auf jeden Fall auch so dabei geholfen, meine Eltern nochmal in einem anderen Licht wahrzunehmen. Und auch, das hat das sehr viel milder gemacht.
Ja.
Und es ist noch längst nicht weg, sag ich mal so, ne? Also diese, ich glaube, da ist noch eine Menge durchzufühlen, so insgesamt. So, ich glaube, die Lösung liegt im Endeffekt halt darin, sowas zu verzeihen.
Vergeben.
Ja.
Wow.
Jetzt hast du es auch gespürt.
Leute.
Was ist das?
Wir dürfen nicht mehr weiterreden. Nee.
Das war wunderschön. Da kommt man sich schon fast bescheuert vor, wenn man jetzt sagt, wenn ihr
die Webseite
von Marvin, da kommt man sich schon richtig bescheuert vor, wenn man jetzt sagt, wenn ihr von Marvin eine Tätowierung haben wollt, dann meldet ihr euch bei. Nee, dann schreibt ihr eine E-Mail und dann werdet ihr mit Nina erstmal cross-bringen.
Oh ja, ihr werdet die große Freude haben,
genau,
von Nina empfangen zu werden.
Und dann die große Freude, dann von Marvin tätowiert zu werden,
ja, das,
und mit dir zu sprechen.
Für alle, die mutmaßen, dass hier eine Kooperation finanziell abläuft, ist nicht. Das ist pure Begeisterung über die Arbeit, pures Interesse.
Nina steht hier quasi neben uns und bedroht uns.
Mit Messer.
Ja.
Hat uns bestochen. Ja.
Marvin, danke, dass du nochmal bei uns warst.
Ey, ganz lieben und vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt.
Das ich bin ganz erfüllt.
Ich auch. Das war ganz schön. Es war ganz toll. Das und das auch. Ist auch einfach nochmal eine Stunde mehr als die letzte Folge.
Oh, damn.
2 Stunden 45.
Ey, das hört sich doch
Qualität an. Ist auch wichtig, neben Qualität.
Ja, muss man auch sagen. Und es ist perfekt für mich. Perfekt. Gut. Tschüssi an alle.
Tschüss.
Tschüss. Ich hatte nämlich zwischendurch auch noch so, als du damit ist, ja, der Laden. Und dann habe ich Kopf.
Augen zu und durch ist eine Produktion von Here and Now Studios. Executive Producers sind wie immer Sebastian Domaschke und ich, Antonia Polkin. Line Producer und Redaktion auch Sebastian Domaschke und Antonia Polkin. Ciao.